Wir brauchen den Heiligen Geist zum Reden, den Heiligen Geist zum Hören, den Heiligen Geist zum Verstehen. Heiliger Geist, komm in unsere Mitte und salbe unsere Ohren, Herzen und Gedanken. Amen. Gib deinem Nachbarn noch die Hand und sag, Gott segne dich. Gott segne dich. Und Gott schütze dich. Es ist ganz arg wichtig, dass Gott dich auch schützt und segnet und mit dir ist. Wir wollen heute Abend aus dem Wort Gottes lernen. Geistliche Kampfführung. Anders vielleicht, als wie du das geübt hast und gelernt hast und vielleicht auch gelesen hast. Ich bringe hier Material von 40 Jahren Glauben mit Jesus, wo ich mit Jesus unterwegs bin, wie ich das gemacht habe und versuche es euch irgendwo weiterzugeben. Einen ganz wichtigen Einbruch hat es in meinem Leben gehabt oder getan, als ich gefastet und gebetet habe. Da sind mir Dinge in der unsichtbaren Welt aufgegangen. So, und diese Dinge möchte ich dann einfach weitergeben. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens ist Generalüberschrift und heute, wie werde ich den Teufel los? Zuerst einmal, wie kommt er überhaupt? Wie dringt er bei uns ein? Ich möchte euch auch für morgen einladen, denn das ist auch ein Thema für morgen noch. Was bringt mich immer wieder zu Fall? Es gibt Dinge, die uns zu Fall bringen. Und ich dachte, das ist schon abgehackt. Ich dachte, das ist schon erledigt. Ich dachte, das ist schon unter die Füße. Was bringt mich immer zu Fall? Und ich sage dir eines, was mich immer zu Fall bringt. Schönheit. Schönheit bringt mich zu Fall. Schön anzusehen, die Frucht dort im Garten im Paradies. Schöne Autos, schöne Menschen, schöne Frauen, schöne Männer, schönes Leben. Schönheit, das ist nur ein Ding. Das ist, was uns zu Fall bringt. Und wir sind manchmal so leichtfertig und wir denken das Schöne. Nicht alles Schöne. Wer macht mich aufmerksam, dass es schön ist? Gott muss uns aufmerksam machen, dass es schön ist. Wenn der Teufel uns aufmerksam macht auf die Schönheit, das ist ein Fallstrick. Und er ist ein Jäger. Der Teufel ist ein Jäger, der uns ständig permanent so Fallen stellt. Und wo stellt man Fallen? Mit meinem Onkel bin ich öfter so auf die Jagd gewesen. Wir schwarz natürlich, Wilderer. Ist verboten. Aber drüben in Russland, es war ja Anarchie sowieso. Das Land war besetzt. Die Russen waren sowieso Ausländer bei uns. Und wir sind auf die Jagd gegangen. Mein Onkel hat mir gezeigt, wie man Fallen legt. Da, wo die Tiere zur Tränke gehen oder zur Futterstelle gehen, dort werden Fallen gelegt. Und da, wo du zum Gottesdienst gehst, werden dir die Fallen gelegt. Da, wo du zur Tränke gehst, werden dir die Fallen gelegt. Wie stellt der Teufel uns die Fallen? Und ich möchte Dinge dir zeigen, wie der Teufel arbeitet und wie er uns immer wieder zu Fall bekommt. Deshalb, du musst morgen kommen. Aber heute, eine Bibelstelle lese ich mit euch zuerst einmal. Lukas Kapitel 11, Vers 21 bis 22. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, das ist das Thema. Heute will ich einfach kompakt Wissen und Erfahrung von Gott weitergeben, was Gott mir gegeben hat und versuche das komprimiert so stark wie nur möglich rüberzubringen. Und wenn ich merke, ihr schlaft ein, dann höre ich auf, dann mache ich morgen weiter. Vielleicht an dem Punkt. Nee, nach Mitternacht. Okay, es kann auch durchaus passieren, wenn die Salbung so stark ist. Paulus hatte ein Problem, bis nach Mitternacht hat er seinen Gottesdienst gehalten. Können wir durchaus machen. Also, wir können auch aushalten. Monika macht nachher Kaffee. Wir müssen uns Einblick verschaffen. Wie arbeitet der Feind? Wie arbeitet er? Die List des Feindes muss man kennen. So seine Tricks. Seine Einfallstore, durch die er immer wieder kommt. Er benutzt meistens immer einen und denselben Weg oder eine und dieselbe Art. Eines oder ein Teil, einen großen Teil, will ich heute betrachten. Wir müssen die Strategie des Feindes kennen. Hier in Lukas Kapitel 11, wenn ein starker Mann in voller Waffenrüstung sein Haus bewacht, dann ist sein Haus sicher. Wenn ein starker Mann in voller Rüstung sein Haus bewacht, Revolver angeschlagen, geladen und so weiter, aber wenn ein noch stärkerer ihn angreift und besiegt, nimmt er ihm alle Waffen weg, auf die er sich verlassen hat, und verteilt die Beute. Der Feind entwaffnet uns, versucht uns zu entwaffnen, versucht uns die Waffen, die Gott uns gegeben hat, zu nehmen. Und wenn es dem Feind gelingt, die Waffen, die Gott uns gegeben hat, uns zu nehmen, können wir einpacken und nach Hause gehen. Und die Waffen, die Gott uns gegeben hat im Kampf des Glaubens, ist Heiliger Geist, der Name Jesus, das Blut Jesu, das Kreuz des Herrn und das Wort Gottes. Wir haben diese Waffen und wenn der Teufel es fertig bringt, diese null und nichtig zu machen, sollte Gott gesagt haben, oder im Namen Jesu betet man heute nicht mehr, dann sucht man andere Namen. Weißt du, all die Leute, die Yeshua buchstabieren und Yeshua beten und zu Yeshua, auch wenn sie noch Messias anhängen, egal was du nachher anhängst, ist alles Lug und Trug. Yeshua heißt im Hebräischen, frag jeden, der ein bisschen Hebräisch versteht, der Verfluchte. Verstehst du? Und wenn du jetzt anfängst und sagst, Jeschua, im Namen Jeschua, dann heißt es, im Namen des Verfluchten, geh raus. Jesus ist nicht der Verfluchte, er ist der Gesegnete. Er ist uns zum Fluch geworden. Und der Jude will nicht, dass Jesus Herr ist. Der kann das Kreuz nicht akzeptieren. Die Juden können eines nicht akzeptieren, das Kreuz. In Jerusalem wirst du kein Fenster finden, wo ein Kreuz ist im Fenster. Sogar wenn Taschenrechner für Juden produziert werden, da wird das Kreuz, das Pluszeichen, rausgeholt, damit ja nicht das Kreuz. Das Kreuz ist ein Ärgernis denen, die verloren gehen. Uns aber ist es eine Gotteskraft. Leute, deshalb, wir müssen ganz klar denken und ganz klar sagen, nicht alles, was Gold ist, was glänzt, ist Gold. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Deshalb passt auf. Der Teufel versucht ganz raffiniert, uns zu entmachten und uns die Waffen zu nehmen. Und dann sind wir eine leichte Beute. Warum ist früher bei den Pfingstern so viel Zeichen und Wunder passiert? Oh, sie haben von dem Blut Jesu gesungen, das Blut Jesu. Das ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut des Herrn. Heutzutage das Blut raus. Wer kann noch mit dem Blut was anfangen? Sowas komisches, altmodisches. Aber gib mir diese alte Religion, die Petrus funktioniert hat, die Paulus funktioniert hat, die bei so vielen Gläubigen funktioniert hat. Diese alte Religion ist es, wo wir wieder zurückkommen möchten. Und wir müssen die Geheimnisse Gottes kennen. Was sind die Waffen, die wir haben? Und wo hat uns der Feind entwaffnet? Viele Charismatiker, die wundern sich, dass sie keinen Schmalz mehr haben, keine Kraft mehr haben. Bob Dylan. Weißt du, der Teufel versucht, seine Agenten einzuschleusen, wo er nur kann. Bob Dylan wurde arrangiert von den Freimaurern für $300,000, damit er, der besonders Jugend mit einer Mission, Chorusse schreibt, wo das Kreuz nicht mehr drin ist, das Blut nicht mehr drin ist und so weiter. Und wir singen so süße Highlands. Weißt du, ich bin verliebt mit ihm, mehr verliebt und mehr bin ich in Liebe mit ihm. Es kann mit meinem Bräutigam sein, kann mit dem Luzifer sein, kann mit dem lieben Gott sein, kann mit irgendjemand anders sein. Gott hat einen Namen und sein Name ist Jesus. Sein Name ist Jesus. Wenn der Teufel in ein Haus hineindringen will, dann nimmt er dir die Waffen, dass du ihm nicht mehr so gefährlich bist. Die Stacheln zieht er dir. So, nur nebenbei. Kenne deine Feinde. Was sind die Schwächen deiner Feinde? Wovor haben deine Feinde Angst? Wovor hat der Teufel Angst? Der Teufel hat vom Blut Jesu Angst. Der Teufel hat vom dem Kreuz Jesu Angst. Und dort hat er verloren. Dort war die größte Schlappe seiner Existenz von Ewigkeit her. Dort ist er entwaffnet worden und dort hat er kapitulieren müssen. Was sind deine geistlichen Feinde heute? Es ist nicht nur der Teufel. Geistliche Feinde. Dein Ego könnte so ein geistlicher Feind sein. Also ich weiß es nicht. Ich kämpfe mit meinem Ego sehr stark. Und wie schützen wir uns gegen die listigen Anläufe des Feindes, unseres Gegners, unseres Widersachers? Was ich vielleicht auch sagen möchte, nicht der Mensch, dein Nachbar, also jetzt euch beide werde ich heute vorknüpfen. Gut, dass ihr vorne sitzt. Du weißt gar nicht, was du hier gemacht hast, dass du dich da vorne hingesetzt hast. Hingeführt. Okay. Nicht der Mann, die Frau sind die Feinde, sondern der Geist, der in ihnen drin ist. Ihr Ego. Der alte Mensch, die alte Eva, der alte Adam. Das sind unsere Feinde. Und wir kämpfen nicht mit Menschen. Du kannst sie totschlagen, du wirst den Teufel aus ihr nicht rauskriegen. Und selbst wenn sie im Grab ist, existiert der Teufel weiter. Dieser böse Geist. Geht dann in die Familie weiter, geht vielleicht zu dir weiter. Oder umgekehrt. Wir können mit dem Prügel, mit natürlichen Waffen, können wir den Feind nicht rausbekommen. Nur mit dem Kreuz und nur mit dem Blut Jesu. Das sind die Waffen. Und nur mit dem Wort Gottes. In der Offenbarung heißt, sie haben es überwunden durch das Blut des Lammes. Durch das Blut des Lammes. Dieser Würgeengel muss vorbei, wenn er das Blut des Lammes sieht. Aber ich werde nicht über das Blut heute predigen. Ist nicht mein Thema. Aber ich möchte nur betonen, wie wichtig das ist, das Blut Jesu. Und egal was du tust, wenn du rausgehst und dich mit dem Blut Jesu bedeckst, bist du unter dem Schutz des Höchsten. Es ist so wichtig, wenn du irgendwo komplizierte Dinge tust, bevor du Befreiungsdienst machst, solltest du dich zuerst mit dem Blut Jesu bedecken, sonst bekommst du den Dämon, der da ausfährt, fährt in dir rein. Bevor du irgendjemand pflegst und der sein Exodus und stirbt und so weiter, du solltest zuerst einmal, Herr, bedecke mich mit deinem Blut, dass dieser Dämon, der da ausgefahren ist, nicht in mir reinfährt. Ich werde darüber sprechen, wo die sieben Geister angekündigt sind. Die sieben Dämonen, die ausfahren und suchen, wo sie bleiben könnten. Aber es ist wichtig, dass du dich mit dem Blut bedeckst und wenn du meist, dieser Mensch, der lebt nicht in Ordnung, der lebt nicht koscher. Dann, Herr, bedecke mich mit diesem Blut. Egal, was ich jetzt sage, das spielt jetzt keine Rolle, aber dass diese Gedanken, dieser Geist, diese Aussagen nicht auf mich zurückfallen und dass ich nicht so ein Paket mit nach Hause nehme und dann Kummer und Sorgen haben, so einen Überhang bekomme. Das Blut Jesu ist unser Schutz im Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Wie dringt der Feind bei uns ein? Vielleicht ein bisschen kleine Wiederholung durch unsere Gedanken. Gestern habe ich von den Vögeln gehabt, so unser Leben ist wie ein Baum, wo sich dann Dinge einnisten und die Frage ist, was nistet sich bei dir ein? Der Teufel oder der Feind dringt durch unsere Gedanken ein, durch unsere Gefühle, durch unsere Ansichten, wo die auch immer herkommen, ist egal. Er dringt in unsere Familie hinein. Er versucht immer das schwächste Glied der Familie rauszusuchen, wenn er beim Mann nicht angehen kann. Und meistens werden Männer auch nicht versucht. Männer werden gar nicht groß in der Familie angefochten. Meistens sind es Frauen und auch nicht einmal die Frauen, sondern das letzte Glied in der Familie, das schwächste Glied, das kleine Kind, der Enkel sogar unter Umständen oder Urenkel, das letzte Glied in der Familie, wenn die Familie eng zusammenhält. Also nicht die Starken werden angegriffen, sondern der Teufel sucht immer die Schwachen. Das ist seine Taktik. Ganz normal. Beim Starken kommt er nicht an, aber die Schwachen sucht er sich. Auch in unserem Körper, die schwächsten Glieder, sucht er sich aus. Da, wo wir so am empfindlichsten sind, am sensibelsten sind. Und er dringt in unsere Seele ein, versucht in unsere Seele einzudringen. Er benutzt immer die schwächste Stelle, egal was es ist. Was ist bei dir die schwächste Stelle, die ungeschützte Stelle? Er benutzt die Armen. Auch in der Gemeinde, wenn ich jetzt in der Gesellschaft nehme. Der Teufel benutzt die Armen. Der Teufel kommt über die Armen in die Gesellschaft. Die Revolutionen, durch was sind die Revolutionen entstanden? Durch die Armen. Durch die Arbeiter und so weiter. Nichts hatten die irgendwas, die sahen, die anderen haben und wir es haben nicht, wir holen es den anderen weg. Durch die Kranken kommt der Feind in unsere Gesellschaft. Und zu uns durch die Krankheit. Durch die Leidende. Er benutzt immer Probleme. Satan benutzt immer Probleme, um einzusteigen. Das ist so das Tor, wie er zu uns kommt. Als Jesus hungerte. Vorher hat er keine Probleme gehabt. 39 Tage hat Jesus keine Probleme gehabt. Aber da als der Magen knurrte, plötzlich sagt der Teufel, Jesus, ich habe was für dich. Das sind so viele Steine, sprich ein Wunder, mach ein Wunder, du kannst es, ja. Und er hat es bei Gott schon gesehen, Jesus wird Wunder wirken. Er ist das Brot selbst, sprich zu den Steinen und sie werden Brot werden. Als es ihn hungerte. Der Teufel wird zu dir nie kommen, wenn du keine Bedürfnisse hast. Aber in dem Augenblick, wo du ein Bedürfnis empfindest oder erfährst oder spürst oder ja, es wäre so schön. Und wenn du kein Bedürfnis hast, dann weckt er Bedürfnisse bei dir. Wir haben auch gestern gesagt, der Teufel kann keine Gedanken lesen, aber kann Gedanken einpflanzen. Mach was. Alles fängt oben in der unsichtbaren Welt an, war das Thema gestern. Und in Matthäus 18, Vers 18 heißt es, was ihr hier auf Erden bindet, ist im Himmel gebunden. Was ihr hier löst, ist drüben auch gelöst. Unsere Taten hier auf Erden, unsere Bedürfnisse hier auf Erden, unsere Wünsche hier auf Erden, die haben eine Auswirkung im Himmel. Die wecken die Geister, die wecken den Riesen, die wecken die Bedürfnisse. Unsere Bedürfnisse hier unten, dein Hunger, ach, es wäre so schön. Ich hätte so ein kleines Schlösschen oder Gartenhaus oder ich hätte das und das. Und schon versuchst du dran zu spekulieren, wie kriege ich das und wo hole ich mir das. In Matthäus 16, Vers 19, ein anderer Gedanke, hat Jesus der Gemeinde die Himmelreichsschlüssel gegeben. Also, alles beginnt im Himmel. Petrus schließt den Himmel auf. Und was du zuschließt, ist zu, was du aufschließt, ist auf. Und er sagte, die Pforten der Hölle können seine Gemeinde nicht überwältigen, was du auf Erden binden wirst. Also zuerst einmal die Pforten der Hölle, der Teufel. Und dann kommt erst die Autorität. Die Pforten der Hölle können die Gemeinde nicht überwältigen. Was du hier auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst werden. Und jetzt die Pforten der Hölle, die meisten denken, das sind solche Türflocken. Das sind keine Türflocks, diese Pforten, sondern wir müssen das von der Bibel her denken. In der Sprüche steht es, wohl dem Weisen, der sitzt im Tor und als Ratgeber. Und also der Mann, also wenn eine Frau einen guten Mann hat, der Mann wird im Rat sitzen am Tor. Am Tor wird Urteil gesprochen. Früher in der Antike wurde am Tor Urteil gesprochen. Wurden also Ratschläge erteilt, wurden Dinge beraten, besprochen. Also und der Teufel versucht die Pforten der Hölle, über die Pforten der Hölle, über den Rat der Weisen, über den Rat Gottes einzudringen und unser Leben zu stürmen. Das ist also die Taktik. Die Pforten der Hölle werden meine Kirche nicht überwältigen. Wenn wir im Herrn stehen und wir haben diese Himmelreichsschlüssel, wir haben die Vollmacht und die Gemeinde ist die einzige Institution, Die Gemeinde Jesu, die wahre Gemeinde Jesu kann wirklich Menschen helfen. Und ich behaupte hier an dieser Stelle, Ärzte, Psychologen, Psychiater und so weiter können den Menschen nicht helfen. Das sind nur Stümpler. In aller Liebe. Das sind nur Stümpler. Die beraten die Menschen. Aber sie können nicht helfen, weil die ganzen oder fast alle Probleme, 90% aller unserer Probleme außer Unfall, liegen auf geistiger und geistlicher Ebene, haben etwas mit der Seele zu tun. Und der Seele kommt man nicht mit Skalpell bei. Und mit Pille und mit Tropfen. Die geistigen Probleme liegen viel, viel tiefer. Und da braucht man, um diese Probleme zu lösen, braucht man die Kraft Gottes. Braucht man Himmelreichsschlüssel, dass man den Menschen das Himmelreich aufschließt. Die wahren Probleme sitzen woanders. Und auch die Lösung der Probleme sitzt woanders. Deshalb Wurzelbehandlung. Und da kommt man nicht mit Theorie bei, auch nicht mit Musik bei und auch mit irgendwelchen Therapien. Nur mit der Kraft des Heiligen Geistes. Nur mit der Kraft des Heiligen Geistes. Deshalb bemühe dich nicht zu sehr, irgendwie menschliche Art Hilfe zu suchen, sondern suche göttliche Art. Die Bibel sagt auch, leibliche Übung ist wenig Nütze. Kannst x-mal Yoga-Sitzungen, Yoga-Übungen, Entspannungsübungen machen, Waldlauf machen oder irgendwelchen Trainingssport machen. Du kannst alles machen. Leibliche Übung ist wenig Nütze. Bringt nicht den Effekt, den du brauchst, nachdem du dich sehnst. Nur die Kraft Gottes kann den Menschen wirklich helfen. Alle, die den Menschen ohne der Kraft des Heiligen Geistes dienen wollen, scheitern früher oder später, bekommen nicht die Leiden der Patienten im Griff. Im Gegenteil, alle die Psychologen, und das ist jetzt eine Wahrheit, die ich festgestellt habe, schau das an, die Ärzte, die Lebensberater und Helfer, alle die ohne der Kraft des Heiligen Geistes Menschen helfen wollen, die kriegen selbst einen Knacks. Schau die Psychologen an, viele dieser Psychologen haben selbst einen Knacks und brauchen selbst eine Behandlung. Die werden mit diesen Problemen, die sie bei den Leuten sehen, hören, nicht fertig. Oder sie stumpfen so ab, dass die über Leichen gehen, dass ihnen alles egal ist. Das ist auch möglich, die andere Seite. Aber normalerweise bekommen die Patienten dieselben Krankheiten, die Ärzte, die die Patienten hatten. Da denke ich nur an diese Geschichte von den Söhnen des Käfers, des hohen Priesters. Da haben sie versucht, auch im Namen des Paulus, im Namen Jesus und so weiter, versucht, die Probleme zu lösen. Es geht nicht. Und die haben schon richtig gehabt, die richtige Adresse oder den richtigen Namen, aber sie hatten nicht die Kraft. Deshalb sagt auch die Bibel, viele haben den Schein, du hast den Namen, aber du hast die Kraft nicht. Und deshalb, bevor wir uns an okkulte Dinge ranmachen, wir sollten genau uns vergewissern, habe ich die Autorität, habe ich die Vollmacht, habe ich die Salbung, bin ich in der Kraft des Heiligen Geistes? Und wenn nicht, kriegst du so einen Rückstoß zurück. Du brauchst das Himmelreichsschlüssel. Du brauchst also, damit du aufschließen kannst und kannst sagen, so spricht der Herr, brauchst die Gabe der Offenbarung, brauchst die Gabe der Inspiration, brauchst die Gabe der Geisterunterscheidung, brauchst einen ganz bestimmten Auftrag, dass du sagst, so und so weiter. So einfach kommt man nicht in den Himmel. Also viele möchten so einfach machen und denken, es ist alles machbar. Ich komme auf einen Punkt zu sprechen, geistliche Dinge sind nicht machbar, die werden gemacht von Gott. Was der Geist wirkt, und so weiter. Jesus sagt zu Petrus, als er ihm diese Himmelreichsschlüssel sagte, von diesem Himmelreichsschlüssel sagte, sag es niemand. Es geht niemand was an. Es ist nichts für Unbefugte. Sag es niemand. Niemand soll davon was erfahren. Das geht niemand was an. Nur die, die also auch den Preis für göttliche Vollmacht bezahlt haben und den Weg gegangen sind, die können siegreich arbeiten. Satan dringt ein. Und das ist überall gang und gäbe, wo Menschen unbefugt ans Werk gehen. Also das Einfallstor ist, wenn dir jemand die Hände auflegt und es ist nicht befugt. Oder mit dir betet und es ist nicht befugt. Wenn Menschen ohne Auftrag einem helfen wollen, da kommt Satan. Und meistens passiert nichts dabei. Im Gegenteil, wenn ungeschulte, geistlich ungeschulte Menschen sich dran machen, Petrus sagt, Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, das gebe ich. Er hat Jesus weitergegeben, er hatte Vollmacht und er sagte, schau uns an. Er hat Autorität. Wenn ungeistliche Menschen sich ans Werk ranmachen, es kommt Kurpfuscherei raus. Ob es Befreiungsdienst ist und so weiter. Wenn etwas vor der Zeit Gottes geschieht, wir haben gestern auch gehabt, die Zeit muss reif werden für das Wunder, für die Befreiung, für die Erlösung. Wenn die Zeit nicht reif ist, dann kommt Unfug raus. Und oftmals, wenn Menschen probieren, jemandem zu helfen vor der Zeit, wenn jemand versucht, eine Knospe vor der Zeit zu öffnen, diese Blüte wird nie mehr aufgehen. Und deshalb, die Menschen gehen nie mehr auf. Es ist verfuscht. In Matthäus 18, Vers 6 bis 10, wie arbeitet der Feind? Und wie fällt er in unser Leben hinein? Und deshalb, pass auf, lass dich nicht von jedem X und Y und so weiter verfuschen, versauen. Und viele Christen sind versaut in Berlin. Tut mir leid, das ist eine Situation, die da haben sie schon so viele ran gemacht. Ich helfe dir, der hilft mir und der wird mir helfen. Dann rennen sie zum Hinz und Kunz und Müller und Meier. Und was ist passiert? Am Schluss sind sie versaut und sitzen im Dreck bis geht nicht mehr und kommen nicht mehr raus. Und stammen sich zu Tode. In Matthäus 18, Vers 6 bis 10. Wer einen dieser Kleinen, und dieser Kleine meine ich die Gläubigen. Jesus hat die Gläubigen gemeint. Wenn er mit diesen Kleinen spricht, meint er immer seine lieben Jünger. Die Kleingläubigen. Meine Kleinen. Wer einem dieser Kleinen, die an mich glauben, verführt. So was es auch immer ist. Eine andere Stelle sagt, ein Ärgernis gibt. Wer einem dieser Kleinen meiner Jünger verführt, für den wäre es besser, wenn er mit dem Mühlstein um den Hals in Meer geworfen wäre, wo das Meer am tiefsten ist. Wehe der Welt mit ihrer Verführung. Ärgert nicht die Kleinen. Also die Gläubigen, die Gotteskinder, die Jünger Jesu, die wahren Gläubigen. Ärgert sie nicht. Und warum sollte man sie nicht ärgern? Jesu gibt auch die Antwort. Ihre Engel, also von diesen Kleinen, das sind nicht die Kinder. Und auch sind auch nicht Schutzengel, sind ihre Engel, ihre persönlichen Engel, sehen allezeit das Angesicht meines Vaters, das Angesicht Gottes. Und die verklagen. Und deshalb dieser Rückstoß kommt. Die sagen, guck mal, da hat sich einer an den Kleinen sich rangemacht und er ist nicht befugt, Vater, strafe ihn. Statt dass du jetzt belohnt wirst, anerkannt wirst, so wie ich von dem Ritter erzählt habe, der in die falsche Richtung gekämpft hat und dann zu seinem Herrn kam und sagte, mein Herr, und so weiter. Und so weiter. Und jetzt hast du welche Feinde dort? In der falschen Richtung. Und wir haben manchmal Feinde, weil wir uns in Ämter gewagt haben, im Dienste gewagt haben, wofür wir nicht befugt und nicht berechtigt sind. Das rächt sich alles. So. Also, die Engel der unschuldigen Gotteskinder sehen das Angesicht Gottes. Gewaltig. Wenn du das verstehst, hast du, alles spielt sich im Himmel ab. Alles spielt sich im Himmel ab. Sie stehen vor Gott, sie stehen in der Gegenwart Gottes und sie beten und sagen, Herr, hilf dir. Und sie haben ganz ehrlich gemeint, dass es so ist, wenn jemand unbefugt ist, hier in Berlin ist das passiert, vielleicht liegt das schon vielleicht 8 Jahre zurück, jemand kam zu mir in der Seelsorge und erzählt, also mit dieser Person sagt, ich komme mit sexuellen Problemen nicht mehr klar, bei mir geht der Gaul durch, also ich bin wahnsinnig, ich war ganz normal bisher und jetzt bin ich wie verrückt, also ich kann meinen Sex nicht unter Kontrolle halten. Was ist mit mir passiert? Bet mit mir und so weiter. Ich habe gebetet, in die Hände Gottes gelegt. Gut, mit dieser Person ist auch nicht groß besser geworden oder wie auch immer, weil man nicht den Weg gewusst hat, wo der Has im Pfeffer sitzt. Dann vielleicht so 14 Tage später kommt eine Schwester und sagt genau das Gleiche, also ältere Schwester, schon ihre Wechseljahre längst hinter sich und sagt, ich bin sexuell wahnsinnig, verrückt. Mit mir stimmt was nicht. Da sage ich, sag mal, was ist bei dir passiert? Und dann fing ich auf dem, weil da hat mir Gott plötzlich gezeigt, da stimmt was nicht. Da ist irgendetwas los. Und dann sage ich, seit wann hast du das? Und so ist es passiert. Und dann erzählt sie, sie kommt aus der und der Gemeinde, da und da. Okay. Und ich wusste, in dieser Gemeinde wurde der Pastor entlassen, weil er homosexuell war. Und hat Hunderte in die Hände aufgelegt. Für Hunderte gebetet. Und dann habe ich mir diese andere Person, den Mann mir vorgeholt, der bei mir vor einigen Tagen da war. Ich habe gesagt, ich muss mit dir nochmal sprechen. Ich habe dir gar keine richtige Antwort geben können, weil ich das Problem nicht kannte. Aber hier hat Gott mich auf etwas gebracht. Ich sage, sag mal, warst du in der und der Gemeinde? Bist du mal vorne am Altar gewesen? Hat der und der mal mit dir gebetet? Ja, und zwar öfters. Ich sage, haben wir schon das Problem. Ich habe ihn von diesem Geist, diesem Hurengeist gelöst, so wie ich die Schwester von diesem Hurengeist gelöst habe. So habe ich diesen Mann von dem Hurengeist gelöst und der Mann wurde frei. Und deshalb, weißt du, wenn ich mit jemandem bete und ich selber nicht koscher bin, selber in Ehebruch lebe, selber in Sünde lebe, selber schwul bin oder selber lesbisch bin und so weiter und anderen Menschen diene, ich trage diesen Virus weiter, ich verseuche die Menschen. Ich habe Ärgernis. Und die Menschen wundern sich, was ist mit mir los? Lieber bin ich ein Heide und bete überhaupt nichts und niemand legt mir die Hände, anstatt dass ich geistig krank und verwirrt und chaotisch werde. Oder andere haben dann Alkoholprobleme. Es ist auch passiert, wenn Leute, die selbst mit Alkoholproblemen haben und für jemanden beten, wo Alkoholprobleme haben, du kriegst den Suffgeist oder du kriegst Fressgeist oder du kriegst, was weiß ich, Schlafgeist. Das, was dein Problem ist, wenn jemand betet, mit Handauflegung gebe ich die Sachen weiter. Deshalb steht in der Bibel, heilig sollen die sein, die des Herrn Geräte tragen. Schon gefährlich. Ich möchte kein Heiliger sein. Das ist kompliziert. Du hast eine Verantwortung. Nicht nur, mit wem man zu tun hat, sondern oder nur spricht, sondern wer legt dir die Hände auf. Deshalb heißt es auch in der Bibel, man soll nicht zu schnell die Hände auflegen. Und wer soll eigentlich die Hände auflegen? Wer hat eine Berechtigung, die Hände aufzulegen? Die Apostel legten die Hände auf die Kranken. Und was waren die Apostel? Apostel waren keine Superheilige, es waren von Gott gesandte Menschen. Und nur von Gott gesandte Menschen. Wenn jemand mir die Hände auflegt, muss ich fragen, Hortmann, hast du einen Auftrag von Gott, mir die Hände aufzulegen? Wenn nicht, Dankeschön. Schön, dass du so zu mir gekommen bist, mich besucht hast und so weiter. Aber die Leute sind ganz schnell, Hände aufzulegen. Ganz schnell für einen. Und weißt du, und uns gefällt es. Mir ist einmal passiert, ich habe einen Jesuitenpriester bei mir in der Gemeinde gehabt, in Stuttgart, der kam als Spion zu mir, störte meinen Gottesdienst auch und dergleichen. Und Gott hat mir ein paar Dinge über den Mann gezeigt und ich habe ihm ein Hausverbot gegeben, aber er kam trotzdem und saß irgendwo hinten. Und ich bin irgendwie bei der Heilsarmee, besuche den Gottesdienst bei der Heilsarmee und die Heilsarmee macht einen Altarruf und in der Heilsarmee ist die erste Reihe die Sünderbank. So, er macht Altarruf und wer geht nach vorne? Unser Eckhard. So hieß er, geht nach vorne und lässt mit sich beten. Und ich stehe an der Tür nachher, und er geht an mir vorbei. Ich sage, Eckhard, ich finde es toll, dass du dich bekehrst. Da sagt er, weißt du das? Nein, nein, du weißt ja, ich bin schwul. Mir gefällt es, wenn die Brüder mir die Hände auflegen, mich so durchschütteln und mich betätscheln. Das tut mir so gut. Und dann habe ich den Hals, habe mir das gesagt, weißt du. Aber du siehst, so nützen manchmal Schwule den Gottesdienst aus. Und dann hat er mir erzählt nachher, er macht schon die Hölle durch. Muss man sich nicht wundern, wenn man die Hölle durchmacht. Also wir kämpfen einen geistlichen Kampf. Unsere Taten hier auf Erden lösen dort drüben was aus. Und wir müssen also auch auf so Handauflegung, was wir lösen, ist gelöst, was wir binden, ist gebunden. Wahre Probleme müsste man also im Geist lösen. Wenn einer diesen Kleinen ärgert, der ärgert Gott eigentlich oder die Engel Gottes. Und die sagen, guck mal, der ärgert wieder, der missbraucht jemand, der vergreift sich jetzt an jemand da unten, an deinen heiligen Kindern. Ein anderer Punkt. Also ich mach komprimiert die Sache und gehe zum nächsten Punkt, aber alles in einer und der gleichen Linie. In Römer 12, Vers 14 heißt es, fluchet nicht, segnet. Fluchet nicht, segnet. Fluchet nicht, segnet. Das ist unser Auftrag, nicht zu fluchen, sondern zu segnen. Wenn wir fluchen, rufen wir den Teufel herbei. Jedes Mal, wenn wir fluchen, über irgendjemand etwas Negatives sagen, fluchen ist negatives Sagen, egal was es ist, wir rufen den Teufel herbei, wir beauftragen den Teufel für irgendetwas. Fluchet nicht, segnet. Viele Christen, mit dem möchte ich nichts zu tun haben, der soll mir aus dem Augen, aus dem Sinn sein. Fluchet nicht. Wisst ihr, was dieses Fluchen ist? Heimlicher Strafvollzug. Und zwar nicht für den, sondern für dich selber. Mit welchem Maß ihr messt, mit dem Maß wird euch gemessen werden. Und dieser heimliche Strafvollzug ist fast wie ein Gewerbe. Fluchet nicht. Durch Flüche versuchen anderen Menschen Schaden zuzufügen. Hier drüben im Geschäft, im Supermarkt kannst du Voodoo-Puppen kaufen. Und einfach so sticheln und so weiter. Sogar Betriebsanleitung, wie man das macht und wie man Voodoo-Zauber spricht und so weiter. Das ist gang und gäbe. Menschen sind ohnmächtig. Und Menschen zaubern und fluchen und so weiter. Und sie nehmen Rache und rufen die Dämonen um Hilfe. Schlag ihn tot. Schick ihm ein Geschwür. Brich ihm das Bein. Oder was weiß ich alles. Zünd ihn an. Auch dieses, was die Puppen anzünden oder Flagge anzünden, ist, was die Terroristen machen oder Protestanten machen weltweit. Auch das ist Fluchen. Es ist vom Teufel her. Teufel ist ein Zerstörer, Mörder und Killer. Und viele haben keine legale Möglichkeit, sich zu wehren, zum Beispiel Mobbing. Und da ist auch zum Beispiel, ich habe das nur zufällig, ich suchte eine CD oder irgendein Geschenk und da sehe ich zufällig, sogar bei Mobbing, was man die Kollegen da verflucht, dass die Kollegin stolpert, krank wird und dass der Arbeitsplatz frei wird und dass hier jemand verschwindet. So, man kann Ellenbogen nicht benutzen, aber man kann der Kollegin ein Bein stellen. Und ich sage euch eines, dass man stolpert, ist normal. Aber wenn man abnormal stolpert oder dann wochenlang krank ist und sich Knochen bricht oder dann Geschwüre kommen oder dann, dass man nicht mehr arbeitsfähig ist, das ist ein Fluch. Und wir sollten damit ganz entschieden dagegen vorgehen. Ich werde auch nachher sagen, wie man diese Flüche alle bricht im Namen Jesu. Und das, heutzutage, die Menschen sind machtlos, sie können dich nicht mehr kündigen, aber sie legen dir geistlich so ein Bein. Mobbing wäre eine Möglichkeit. Man nimmt okkulte Dienste in Anspruch, das Gewerbe blüht. Kannst du sogar Anzeigen lesen in der Zeitung, also wirksame Flüche, sogar mit Garantie. Durch Flüche und Verwünschungen arbeiten heute die Zauberer, Magier und so weiter. Auf die Nachbarschaft wirken sie ein, versuchen dort andere Menschen zu manipulieren, dass sie schnell ausziehen. Das machen auch Christen manchmal, wenn sie beten. Herr, hilf, dass der Nachbar auszieht. Ist auch sowas Ähnliches. Geht auch in die gleiche Richtung. Wir sollen die Menschen nicht fluchen, sondern wir sollen sie segnen im Namen Jesu. Herr, dein Wille geschehe, vielleicht muss ich schwerhörig werden. Oder sonst was, dass ich den Nachbarn nicht mehr höre, sein Krach. Aber wir gehen manchmal auch so weiße Magie im Namen des Herrn. Weiße Magie ist nichts anderes, dass man Vater, Sohn und Heiliger Geist anruft oder Bibelstellen zitiert. Schwarze Magie ist natürlich, dass man Voodoo-Puppen nimmt. Und Voodoo-Zauber ist weit verbreitet heutzutage. Dass man sich rächt für irgendetwas. Die Betroffenen, die jetzt so irgendwie verflucht worden sind, und du wunderst dich manchmal, warum dies und jenes ist, warum die Treppe stürzt, warum die Rolltreppe runterstürzt, warum dies passiert oder Nervenzusammenbruch hast oder was es auch immer ist, dass du bist ein ahnungsloses Opfer von Flüchen. Und du solltest fragen, vielleicht solltest du dich fragen, wen habe ich geärgert? Wer ärgert sich an mir? Wer nimmt an mir Anstoß? Und ihre Engel sehen das Angesicht des Vaters, nicht nur unbedingt des Vaters, sondern auch des Teufels. Wenn du jemand ärgerst und der geht zu Gott und sagt, oh Gott, guck mal, was die mir alles zusetzen, nimm du diese Sache in deine Hand, bitte Herr, hilf mir und so weiter. Das hört der Teufel mit, der Teufel hört dein Geschrei. Die Ägypter plagten die Kinder Israel und die Kinder Israel schrien zum Herrn. Und weißt du, was da passierte, als sie zum Herrn schrien? Gott hat Moses geschickt. Aber als Moses kam, wurde die Sache noch viel schlimmer. Bevor sie rauskam, die Plagen. Manchmal sind Menschen ahnungslos, die Betroffenen. Hast vielleicht jemand geärgert, vielleicht passt du jemand nicht, deine Nase passt jemand nicht, du bist einmal zu viel. Oder die möchten ihre Ruhe haben und dann verfluchen sie. Und dann erlebst du plötzlich Geschehnisse, die du nicht erklären kannst. Dass du plötzlich deine Arbeit verlierst. Oder dass du aus der Arbeit einfach automatisch rauskommst. Du erlebst, dass deine Ehe geschieden wird. So viele Ehescheidungen gehen in diese Richtung. Da mischt sich jemand ein und dann, also wenn die Hexe und dieses Weibstück und was weiß ich da, wenn die nur verschwinden würde oder dann könnte ich den Mann kriegen. Schon Verfluchungen, das wirkt sich auf die Ehe und deshalb gehen Ehen in Brüche. Und viele Ehen sind nicht unter dem Schutz Gottes, sind nicht einmal mit Gott geschlossen, dass Gott ihnen beisteht, dass unter dem Segen Gottes. Und was nicht unter dem Segen Gottes steht, kann leicht verflucht und verdammt werden. Was nicht unter dem Segen Gottes steht. Wenn die Ehe nur so beim Standesamt geschlossen worden ist und nicht vor Gott, steht nicht unter dem Segen Gottes. Und das gilt auch für eine Beerdigung. Wenn eine Beerdigung nicht unter dem Segen Gottes stand, sondern nur so ein Redner beerdigt hat und kein Gebet gesprochen hat, dann ist er wie ein Hund verscharrt. Gilt auch. Und der Teufel stritt um den Leichnam Moses, haben wir gestern gehabt. Plötzlich wundert man sich, wieso verarme ich? Mein Geld geht flöten. Wird aus dem heiteren Himmel krank? Bekomme ich Krebs? All das sind Flüche, Auswirkungen von Flüchen. Muss nicht unbedingt sein, aber durchaus möglich. Oder Metastasen, die streuen im ganzen Körper. Ärzte werden, immer wenn ein Arzt, wenn normalerweise der Mediziner müsste bei einer normalen Krankheit beikommen, wenn aber ein Arzt sagt, ich kann nicht erklären, Ihre Krankheit ist irgendwie psychosomatisch. Wenn der Arzt nicht helfen kann, dann ist es okkult. Muss man ganz woanders suchen. Normalerweise kann der Arzt helfen, wenn er das Geschwür ausschneidet oder den Körper reinigt durch Reinigung. Kommt Gesundheit hinein. Oder plötzlich überfällt dich Müdigkeit, Erschöpfung, Verdauungsstörungen, Nervenzusammenbrüche, Zeichen von Verfluchungen. Also wenn du immer normal und gesund warst und plötzlich so aus dem heiteren Himmel, dir nichts, mir nichts, stolpern oder sogar bis zum Tod geht das. Also diese Flüche gehen bis zum Tod und die Dämonen scheuen vor gar nichts. Der Teufel ist ein Mörder, ein Dieb, ein Räuber. Das ist er und ein Lügner noch obendrauf. Immer wenn du die Phänomene nicht erklären kannst, sitzen andere Mächte, müssen andere Mächte im Spiel sein, sind Einfallstore, irgendwo der Teufel zutritt, auf welche Art auch immer. Und hier müssen wir entlarven, wir müssen die Leute aufklären. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir Gottesdienste wie diese haben, geistliche Kampfführung oder Ausrüstung, zuerst einmal die Augen öffnen für die Wirklichkeit. Die meisten haben keine Ahnung, was da läuft. Und aus Mangel an Erkenntnis geht das Volk Gottes zugrunde. Je mehr Wissen du hast, je mehr weißt du, was hinter den Kulissen passiert, desto besser kannst du die Sache angehen. Oder dich schützen. Oder auch wappnen. Nun zuerst einmal, Gott ist unser Schild und unser Schirm. Deshalb war meine erste Predigt am Anfang, Gott ist größer. Gott ist größer als alles. Und Gott ist mächtig und Gott ist herrlicher. Gott ist unser Panzer, Gott ist unsere Gerechtigkeit. Aber es gibt professionelle Verwünsche, professionelle Verflucher. Wir haben das schon in der Bibel. Als die Kinder Israel auszogen, da war der Bileam. Der Bileam wurde gerufen aus dem fernen Osten. Er soll Israel verfluchen. Und hat alles gemacht. Wir können seine Geschichte nachlesen. Dieser Bileam, der versucht Israel zu verfluchen mit allen möglichen Mitteln. Und er hat es geschafft, weil er professioneller Verflucher war, Verwünscher war. Er war ein Prophet, er hatte Autorität gehabt und er wusste, wie man das macht. Aber er konnte nicht verfluchen. Warum? Weil das Volk Gottes in der Ordnung Gottes lebte. Und solange wir in der Ordnung Gottes leben, kann der Feind uns nichts anhaben. In dem Augenblick, wo ich die Ordnung Gottes verlasse, ist der Teufel los. Die Ordnung Gottes, was es auch immer heißt. Wenn ich die Ordnung Gottes verlasse, dann kommen die Raubvögel. Und die Singvögel fliegen weg. Ich aktiviere die Raubvögel. Wenn ich die Ordnung Gottes verlasse, fangen an, die Geier zu kreisen. Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier in dieser Bibelstelle. Das heißt also, wo etwas verfault ist. Flüche oder Verwünschungen oder Verfluchungen müssen verscheucht werden, müssen vertrieben werden, müssen ferngehalten werden im Namen des Herrn. Flüche müssen hier auf Erden widerrufen werden, wenn du das weißt. Also irgendjemand hat dich verflucht, das weißt du. Deshalb, wenn ich in der Seelsorge bin und wenn ich merke, hier ist ein Problem, frage ich, habt ihr mit irgendjemand Gerichtsverhandlung? Steht ihr mit jemand in Clinch? Habt ihr irgendwo Streit, Familienstreit, Generationenstreit, schon immer wieder? Vielleicht meistens geht es um Grundstück, ums Geld, ums Erbe. So gibt es irgendwo Erbstreitigkeiten, Gerichtsstreit und so weiter. Wenn sowas ist, das ist durchaus möglich, dass jemand da steht und die haben vielleicht verloren, diesen Prozess. Dass sie stehen und sagen, denen... Gott möge sich rächen. Und sie rufen Rache herbei. Und wenn Rache herbeigerufen ist, und Gott ist ein Rächer, steht in der Bibel. Und Gott rächt sich nicht, aber Gott erlaubt dem Teufel, weil hier irgendetwas Unrechtes geschehen ist. Jedes Unrecht öffnet dem Teufel Tor und Tür. Jedes Unrecht. Denk drüber nach, wo du Unrecht vielleicht getan hast und vielleicht verursacht hast. Wir müssen den Menschen vergeben, sagt uns die Bibel. Flüche müssen also hier auf Erden widerrufen werden. Und dann wird er auch in der unsichtbaren Welt widerrufen. Hat es keine Auswirkung, wenn wir in der Ordnung Gottes wandeln. Es ist interessant, als Bileam dann runterschaut und sagt, ich kann nicht fluchen, selbst wenn ich möchte. Und selbst wenn ich könnte und ich würde sofort. Und wir sehen, der Balak hat ja Geld gegeben, sogar noch mehr und noch eins obendrauf. Aber er sagt, ich kann es nicht. Ich sehe, die sind in der Ordnung Gottes, so wie es sich gehört. Ich kann nicht fluchen. Und dann statt zu fluchen, bringt der Bileam eine der größten und schönsten Prophezeiungen über Jesus, ein Stern aus Jakob. Das war die erste Weissagung über den Messias. Kein Ärgernis geben oder Anstoß geben. In der Bibel steht es in 3. Mose 19, 14, du sollst einen Tauben nicht fluchen. Er hört nicht, aber Gott hört es. Oder du sollst einem Blinden kein Ärgernis in den Weg legen. Also, aber Gott sieht es. Wir sollen keinen Anstoß, kein Ärgernis geben. Das sind Einfallstore. Richte nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet werden. Ein Gedanke. Ich komme nachher zu den Lösungen dazu. Etwas, das Gott mir schon vor Jahren, lange Zeit aufgeschlossen hat, ist die Erstgeburt. Ich will nicht sagen, wer jetzt Erstgeborene ist. Es gibt Erstgeborene, Zweitgeborene, Drittgeborene und was weiß ich. Es geht mir um die Erstgeburt. Was sagt die Bibel zur Erstgeburt? Die Bibel sagt, jede Erstgeburt ist Gott heilig. Jede Erstgeburt. Mein Vater hat immer so einen Spruch gehabt, wir haben so Sauerkrautfässer gehabt, was als erstes im Fass war, nach dem schmeckt das Fass. Die restliche Zeit, also wenn Hering drin war, schmeckt das Fass nach Hering. Wenn Sauerkraut war im Fass drin, konntest machen, was du wolltest. Du konntest nichts anderes mehr reintun als Sauerkraut. Es roch nach Sauerkraut, was als erstes im Fass drin war. Ich will jetzt eine Sache aufreißen, Erstgeburt. Aber zwar ganz anders, so hast du wahrscheinlich noch nie gehört. Du weißt ja, wer der erste Mensch auf dem Mond war. Brauche ich nicht fragen. Wer war der zweite, dritte? Vergiss es. Jetzt euch beide. Der erste Kuss. Verstehst? Wann, oder wie, du kannst dich an den ersten Kuss erinnern. An die erste Sexerfahrung. An die erste Lüge. An den ersten Diebstahl. Also das erste Zeugnis, also das erste Zeugnis in der Hand hattest. Die erste Autofahrt. Das weißt du. Wie viel tausend Kilometer bist du weitergefahren? Aber das hast du alles vergessen. Aber die erste Erfahrung. Die erste Erfahrung ist eine heilige Erfahrung. Gut oder schlecht? Erstgeburt. Und man musste die Erstgeburt, die Erstlingsfrucht und so weiter von Tieren, von Mensch, von allem Gott weihen. Gott abgeben. Diese erste Lob. Oder deine erste Gebetserhörung. Dein erstes Wunder. Deine erste Strafe. Ob das als Falschparker oder als Falschfahrer oder zu Schnellfahrer, deine erste Strafe. Oder die erste Offenbarung, die du von Gott, da hattest du den ersten Eindruck vom Himmel, die erste Begegnung mit Gott, der erste Sieg. Auch negativ, der erste Seitensprung. Ich komme auf Sex, weil Sex etwas ganz Heiliges ist vor Gott. Der erste Ehebruch, die erste Beschmutzung, die erste Schändung deines Lebens. Die erste Vergewaltigung sind Einfallstore. Einfallstore für Satan. Die erste Entmündigung, wo man dich so fertig gemacht hat, so runtergeputzt hat. Und dann gehen oft, und dann bist du verletzt worden, da gehen meistens Jalousie runter, wenn sowas Ähnliches sich wiederholt in einem gleichen Schema. Satan arbeitet immer mit Kontrolle. Wo ist das passiert, wo du plötzlich so Ohnmacht gespürt hast? Ausgeliefert diesen Gewalten, Autoritäten, Vorgesetzten, die erste Erpressung, der erste Betrug, wo man dich so über den Tisch gezogen hat, dir das Geld ausgenommen hat. Ein großes Thema. Und dann kommt die Reihenfolge. Und das kommt nachher läuft dein Leben in bestimmte Richtung, nach diesen Ersterfahrungen, die Erstgeburt. Alles, was das erste Mal in deinem Leben war. Und deshalb sind die Kindheitsjahre, deshalb ist die Entwicklung des Menschen, so seine Ersterfahrungen vor Gott heilig. Das sind nachher die Prioritäten in unserem Leben. Manche Leute wundern sich, und das, ich sage jetzt mal aus der Seelsorge, mein Sexualleben klappt nicht. Aber ich frage dich, wo hast du deine ersten Sexerfahrungen erlebt? Vielleicht im Puff? Wenn eine Hure dich aufgeklärt hat, wundere dich nicht, du wirst wahrscheinlich, für Heinrich Heine hat sowas Ähnliches, für den Rest seines Lebens ist er nie mehr glücklich geworden, weil er bei einer Prostituierten die Aufklärung bekommen hat. Oder was sind deine Erstlingserfahrungen im Sexuellen gewesen? Sex und Seele hängt sehr eng zusammen. Das eine ist von Gott und das andere ist vom Menschen selbst sein Inneres. Und das bestimmt unsere Moral später. Wenn eine Vergewaltigung da war, das bestimmt unsere Interessen, unsere Werte. Nicht immer der erste Vogel muss der beste Vogel sein. Und den, der Gott geschickt hat. Deshalb ist auch die erste Ernte. Es gibt also Früchte, wo man die erste Ernte gar nicht essen sollte nach der Bibel. Sollte man zuerst mal Gott opfern, weil die nicht genießbar ist, die ist sauer meistens. Erstgeburt. Weißt du, diese Erstgeburt, wir haben ein falsches Bild von Erstgeburt. Wir denken immer nur, der Erste kriegt das Grundstück. Es geht nicht nur um Grundstück, es geht um viel mehr. Der erste Tote, den du gesehen hast, sterbend. Viele haben keine Toten gesehen, aber so der erste Tote, vielleicht Vater, Mutter. Dieses Bild geht für Wochen, Monate, Jahre, vielleicht ein ganzes Leben lang mit einem und du wirst nicht los. Du siehst deinen Vater, wie der den Exodus oder deine Mutter oder irgendjemand, den du da begleitet hast, kann auch bekannter sein. Eine Frau, wenn sie Kinder geboren hat, die erste Geburt. Nachher die anderen Geburten. Okay. Aber die erste Geburt, da redet man und so weiter. Die erste Geburt, das war einfach ein Durchbruch in ihrem Leben. Der erste Unfall. Und vergessen bleibt immer das Erste, die erste Liebe. Deshalb beruft sich auch Gott, die erste Liebe zu ihm, damals als du Christ geworden bist, als du gläubig geworden bist, die erste Liebe. Lass mich zum Sex zurückkommen. Unser Sexualleben wird von unseren Erfahrungen geprägt, die erste sexuelle Erfahrung. Deshalb, wahre Liebe wartet, gibt es in Amerika eine Bewegung von jungen Leuten. Aber die meisten haben nicht gewartet bis zur Ehe. Und die wundern sich nachher, dass manchmal wundert man sich, dass die Menschen ihre Partner hin und her wechseln und so weiter, weil sie nicht rein in die Ehe gegangen sind. Deshalb ist auch die Ehe verfuscht, versaut. Und was macht man jetzt da? Ich komme nachher darauf zu sprechen. Also wir müssen nicht jetzt verzweifeln. Aber das sind Fakten, da werden Weichen gelegt. Hier dringt Fremdes hinein in unser Leben. Über Sex mit anderen. Jetzt ein Thema, was man nicht beim lieben Gott in einer Gemeinde wie dieses spricht, aber wir haben ja Ausrüstung für den geistlichen Kampf. Und da möchte ich diese Themen ansprechen, weil diese Themen sehr wichtig sind, um siegreich und erfolgreich zu sein. Wenn man diese nicht im Griff bekommt, unter die Füße bekommt, haben wir große Probleme. Über Sex mit anderen kommen so viele fremde Einflüsse und Mächte in unser Leben hinein. Über Sex mit Fremden. Eigentlich solltest du deine Frau haben oder deinen Mann haben. Man bindet sich an den anderen Partner. Und an allem, was der Partner hat, die Bibel sagt, man wird ein Fleisch. 1. Korinther 6, Vers 13. Der Leib ist nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Wer sich an eine Dirne, jetzt eine Prostituierte, bindet, ist ein Leib mit ihr. Und die zwei sind ein Fleisch. Also du musst vorstellen, wenn jetzt so eine Prostituierte, ich weiß nicht, wie viele Männer sie pro Tag hat, 5 bis 20 oder 10 oder was weiß ich, oder nur einen, reicht es, pro Tag sind es 360 im Jahr. Und du musst vorstellen, wenn jetzt dein Mann, wenn Schwestern da sind, zur Prostituierte geht, wie viel Dämonen, wie viel Geister, wie viel Schmutz, wie viel Unreinheit, wie viel Besudelung bringt er mit in deine Ehe? Das ist ein Problem in Afrika mit AIDS. Die Frau kann noch so heilig leben. Du kannst vielleicht noch so fromm sein, aber der Mann. Wenn der Mann versagt, versagt unsere Gesellschaft. Hier spricht Paulus, hier, sie sind ein Fleisch. Wer sich dagegen an den Herrn bindet, ist ein Geist mit dir. Wer sich an den Herrn bindet, ist ein Geist. Jeder, der Sünde tut, gehört dem Teufel. Liefert sich dem Teufel aus. Öffnet Tor und Tür für den Teufel. Und bei unerlaubten Sex, ich meine jetzt außerhalb der Ehe oder Hurerei und Unzucht und dergleichen, also was alles ist, da öffnet er sich, bindet er sich mit 2, 3 oder sogar noch mit mehr Dämonen und Geistern, verbindet er sich, treibt Unzucht, schließt einen Bund mit diesen fremden, fernen Mächten. Und deshalb sagt uns die Bibel, hütet euch vor der Unzucht. Jede andere Sünde, die der Mensch tut, bleibt außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, versündigt sich gegen den eigenen Leib. Wer also Unzucht treibt, versündigt sich gegen sich selbst. Und das, was sie hier bindet, ist hier gebunden, was sie hier löst, ist gelöst. Sie sind ein Fleisch, der Hurer und die Hure, aber sie sind nicht ein Geist, sie sind ein Fleisch. Und da sagt die Bibel, sie sind ein Fleisch, aber nicht ein Geist. Mit einer Frau, wenn du deinem Mann Sex hast, da bist du ein Fleisch und ein Geist. Ihr seid übereingekommen, für den Rest des Lebens zu gehen. Ihr habt Ehe mit Gott geschlossen, ihr habt Gott eingeladen in eure Mitte. Ihr seid ein Herz und eine Seele, aber das seid ihr bei einer Hure nicht. Fremder Sex ist das Einfallstor für alle oder für viele Probleme, für viele Geister, die in dieser Person drinstecken, die Person hat. Sie gibt das weiter. Ist genauso schlimm wie Handauflegung. Ist Berührung. Und es überträgt sich über die Berührung und verfestigt sich. Je öfters kommt, und du wirst merken, Leute, die zu einer Prostituierte gehen, das erste Mal bricht eine Welt zusammen. Das zweite Mal sind sie abgebrüht und so weiter. Es gilt auch für einen Ehebruch, für einen Seitensprung. Das erste Mal ist eine Katastrophe, bricht eine Welt zusammen. Aber das zweite Mal, ach, das ist doch nichts passiert, da ist nichts dran. Was soll's da? Wer interessiert sich da groß dabei? Man stumpft ab und da wird man frigide innen drin. Und das sind die Ursachen. Und das kommen nachher die ganzen Probleme. Ehescheidung, die dann sich daraus resultieren. Die Ersterfahrungen. das beflügelt dann die Fantasie. Und es gibt nur eine Möglichkeit zu bitten, Gott löscht das alles aus, was ich erlebt und erfahren habe. Diese Fantasiebilder. Andere sind über Porno aufgeklärt worden. Oder konsumieren Porno. Wo ja auch immer. Das vergiftet die Seele. Das vergiftet das Gefühlsleben. Man verbindet sich mit den Bildern, mit dem Geist. Und man denkt, Sex wäre ein Leistungssport. Und das bringen selbst die Darsteller nicht mal zustande in ihrem Privatleben. Was da gezeigt wird. Aber du denkst, armer Mensch, die Latte ist so hoch, das schaffe ich nie. Das sind Herausforderungen, die dann an einen projiziert werden. So, ein Stückchen weiter, noch beim Erstgeburtssegen. Beim Jakob sehen wir, wie er den Erstgeburtssegen ergaunerte mit List. Und das brachte zur Irrfahrt, zur Flucht. 21 Jahre seines Lebens sind verloren gewesen, hätten anders verlaufen können. Das ganze Leben war geprägt, weil er mit Gewalt diesen Erstgeburtssegen, was der Esau hatte, an sich reißen wollte. Immer wenn wir irgendetwas mit Gewalt an uns gerissen haben, ob göttlich oder nicht göttlich, gut oder nicht gut, hat Folgen mit Gewalt. Er hat den Erstgeburtssegen an sich gerissen. Später wurde von Laban betrogen, von seinen eigenen Söhnen betrogen und sein Leben war das Leben eines Betrügers. Bis zu Ende, bis der Josef nachher in Ägypten wieder auftauchte. Die ersten Erfahrungen bestimmen unser Leben. Die ersten Erfahrungen mit Okkulten, eine Stufe weiter, mit Dämonen, mit Geistern. Die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Einfallstore für Satan. Also das ist das, wo ich hier euch einfach Tipps gebe und Tipps auch aus der Seelsorge und Erfahrung. Ich habe so viele Erfahrungen in meinem Leben in der Seelsorge gehabt, ich könnte Bücher schreiben. Weiß nicht, wann ich dazu komme, aber irgendwann werde ich es machen. Wir haben uns Geistern geöffnet, Eingebungen geöffnet. Und jetzt sind diese ungebetenen Bilder, ungebetenen Stimmen, ungebetene Gefühle, die sind plötzlich da. Irgendwo uns dafür interessiert. Wir haben den Riesen geweckt, den Teufel geweckt und jetzt ist er da. Die Erstlingsfrüchte. Die erste Erfahrung, wo unsere Seele zuerst geweckt wurde, was unsere Seele zuerst geweckt hat auch. Zuerst waren wir erschreckt, schockiert, aber dann, was soll's. Deine Erstgeburt muss Gott geweiht werden. Auch das im Okkulten, was du erlebt hast, nicht immer war das Erste, was du erlebt hast, von Gott. Andere haben mitgemischt, mitgefuschert oder dein Leichtsinn. Deine Erstgeburt war versaut, vielleicht jetzt hier beim Heinrich Heine oder anderen. Verdorben, teuflisch. Diese Erstgeburt muss entfernt werden. Dieses Makel muss entfernt werden. Und das geht nur, indem man den Erstgeborenen Gottes, Jesus Christus, an erster Stelle setzt. Amen. Jesus an erster Stelle setzt. Das ist ganz wichtig. Der Teufel war der Erste, der den Menschen die Augen öffnete und der kriegt die Augen nicht mehr zu. Offen für Lehren der Dämonen. Sieht Fehler. Weil der Teufel den Menschen im Garten Eden die Augen geöffnet hat, kriegt die Augen nicht mehr zu. Ist gierig. Merkte, Adam hat bisher und Eva haben bisher nicht gemerkt, dass sie nackt waren. Aber plötzlich, nachdem der Teufel ihnen die Augen geöffnet haben, haben sie ihre Blöße gemerkt. Vorher waren sie auch nackt. Wenn Satan uns die Augen öffnet, sehen wir unsere Blöße. Ich denke, wir sagen heute etwas gemeinsam. Sie ist halt so erschrocken. So entsetzt. Und vielleicht sieht ihr das eine und das andere und jeder ist irgendwo reingeschlittert. Und wir leben im Satanismus und merken es nicht einmal. Wir leben in verlorenem Dasein. Wir sind äußerlich gerettet. Begnadigt. Wir haben Gnade vor Gott gefunden. Aber unser Inneres ist noch nicht erneuert. Deshalb sagt die Bibel, wir sollen unser Inneres erneuern. Und ich denke, wir tun etwas. Wir sprechen etwas Gemeinsames. Lasst uns aufstehen. Ich möchte ein Gebet euch vorsprechen, bevor ich weiter fortfahre. Und lasst uns zusammen sagen, lieber Jesus, du bist Gottes Erstgeborener. Und wir möchten dich jetzt an der ersten Stelle in unserem Leben setzen. Egal, was ich erlebte als Erstes. Jesus, nimm du jetzt den ersten Platz ein. Du sollst mein erster Gedanke sein. Du sollst mein erstes Gefühl sein. Jesus, Du sollst mein erster Wunsch sein. Sei du Nummer eins in meinem Leben. Und sei du der Erstgeborene in mir. Amen. Amen. Lass uns Platz nehmen, wir machen weiter. Wir haben uns hier gelöst von den falschen Erstgeburten, von den versauten Erstgeburten, vermurksten. Und ich glaube, dass hier etwas im Himmel passiert ist, weil wir gesprochen hast. Du hast nachgesprochen, auch wenn es nachgesprochen war, du hast es ernst gemeint. Lass mich weitergehen. 2. Korinther 4, Vers 4. Wie geht der Teufel vor? Wie fällt er in unser Leben hinein? Schon Erstgeburt, das haken wir mal ab, kurz. 2. Korinther 4, Vers 4. Den Ungläubigen hat der Gott dieser Welt, also Satan, den Sinn verblendet, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit Gottes, das Gottesbild ist, nicht sehen. Die Sicht verblendet. Viele Menschen, auch viele Christen, leben noch in der Verblendung. Ihre Sicht ist verblendet. Satan arbeitet durch Verblendung. Dass du dich selbst nicht siehst, du siehst die Fehler bei den anderen. Den Splitter in deines Bruders Auge siehst du, aber du siehst den Balken in deinem eigenen Auge nicht, Verblendung. Der Satan stellt sich gerne, und das auch in deiner Abwesenheit, gestern haben wir von der Abwesenheit gesprochen, immer alles passiert in deiner Abwesenheit. In deiner Abwesenheit stellt er sich zwischen dir und Gott, und du siehst Gott nicht. Und du fragst, ich bete, ich schreie, und zwischen dir und Gott ist eine Wand. Verblendung. Er mischt sich dazwischen. Und der Charakter des Satans ist Lügner und Mörder. Johannes 8, Vers 44. Der Teufel ist von Anfang an ein Mörder gewesen, hat niemals mit der Wahrheit etwas zu tun gehabt, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Also im Teufel gibt es keine Wahrheit. Wenn er lügt, so entspricht das seinem Wesen, denn er ist ein Lügner und alle Lüge stammt von ihm. Der Teufel ist von Anfang an ein Lügner. Er täuschte die Menschen im Garten Eden. Die Eva, 1. Mose 3, Vers 4. Gewisslich werdet ihr nicht sterben, wenn ihr von dem Apfel esst. Denn ihr werdet sein wie Gott. Gewisslich, da wird nichts passieren. Satan arbeitet mit Verharmlosung. Gar nicht so schlimm. Es wird nicht so schlimm werden. Es hat keine Folgen. Es passiert nichts. Was soll da schon groß passieren? Und jetzt zum Okkulten. Viele nehmen mit der geistigen Welt Kontakt auf. Und ich spreche jetzt für Berliner. Und so viele sind durch die Esoterik versaut. Hier in Berlin. Weil sich Esoterik, New Age Spiritismus, Bruno Gröning Kreis und was weiß ich, welchen Kreisen auch immer sich da geöffnet haben. Nichts gegen viele Dinge, die mögen gut und schlecht sein. Aber der Teufel hat euch die Augen geöffnet. Und dann die Verblendung. Wir haben hier, da kommt eine Frau zu uns in den Gottesdienst. Ab und zu mal taucht die auch bei uns auf. Das war aber noch drüben. Dann frage ich, Schwester, wie geht's dir? Dann sagt sie, ich lebe vom Licht. Ich lebe vom Licht. Ich lebe vom Licht. Ich sage, wie machst du das? Ich möchte auch vom Licht leben. Ich bin Lichtmensch. Ich bin ein Lichtwesen. Ich lebe vom Licht. Ich habe auch probiert, vom Licht zu leben. Aber irgendwann muss ich schlafen. Aber dann bin ich der Sache ein bisschen näher nachgegangen, um was es da geht. Sie strebt nach irgendwelchen Lichtwesen. Und die Lichtwesen haben ihr anscheinend die Augen geöffnet. Aufsteigende Meister, Engel, Sterngeschwister, hat sie mir erzählt und vorgeschwärmt. Sterngeschwister. Von toten Freunden, Verwandten, Reinkarnation gehört dazu. Hinter solchen Kontakten, ob jetzt Lichtwesen, aufgestiegene Meister und weiß der Teufel noch was, sind alles Dämonen, ganz einfach. Und ich drehe den Beweis an. Engel Gottes brauchen keine aufgestiegene Meister, keine Mittler, kein Channel. Aufgestiegene Meister, die sind Dämonen. Oder zu Dämonen gemacht, auch wenn es Jesus Christus ist. Auch diese Person sagte, ja, der aufgestiegene Meister, Jesus. Habe ich gesagt, der ist kein aufgestiegener Meister. Gott hat ihn auferweckt vom Grab. Und seitdem kommt sie auch nicht mehr so oft. Aufgestiegene Meister. Auch Jesus. Man kann ihn auch Jesus zu einem Teufel und zu einem Dämon machen. Engel Gottes brauchen keine Mittler. Sie können direkt mit einem reden, wenn sie wollen. Gott braucht keinen Mittler. Jesus braucht keinen Mittler. Er kann direkt zu einem reden, wenn sie wollen. Gott bedient sich aber niemals auch und auch niemals eines toten Geistes, eines toten Verwandten oder meiner Sterngeschwister. Und die Bibel sagt übrigens, wir sollen unsere Toten nicht belästigen. Wir sollen sie segnen. Ich freue mich, wenn ich an meine Mutter denke und sage, Mutti, was würdest du machen? Denke ich schon so. Aber ich frage nicht, Mutti, antworte mir, gib mir eine Antwort. Ich denke nur in meinen Gedanken, was würde sie machen, wenn sie noch leben würde? Ich würde für dich beten, Johannes, würde sie sagen. Oder ich würde den Herrn fragen. Okay, das ist okay. Aber ich frage sie nicht und fordere sie nicht auf, komm, erscheine mir, sprich mit mir. Wir sollen die Toten nicht belästigen. Wir sollten, und es ist interessant, die gute Seite von den Toten geht zu Gott. Hört mir gut zu. Ich werde morgen oder die nächsten Tage, wenn dieser sieben Geister Thema ist, die gute Seite, die Seele des Verstorbenen, die von Gott kam, Seele kam von Gott und geht wieder zu Gott zurück. Kann jedermann machen, was er will, kann denken, was er will. Aber der böse Geist, der fährt aus und durchwandert Wüste, Städte und sucht, wo er bleiben könnte. Und wenn die Menschen die toten Geister rufen, sie rufen die Dämonen, die aus dem Toten ausgefahren sind. Und die kriegen sie auch. Und die kriegen die gleichen Krankheiten, die Tante gehabt hat. Oder die Mutter gehabt hat, oder der Vater gehabt hat. Wenn sie diese Dämonen rufen. Die böse Seite der Toten schwirrt umher, sucht, wo er bleibt und freut sich, dass da so ein Blöder kommt und channelt. Und Kontakt sucht. Und sagt, du kommst mir gerade wie gerufen. Das sind gespaltene, getrennte Geister. Die Bibel sagt von den verstorbenen Geistern, wenn man sie ruft, diese toten Geister, die nicht bei Gott sind. Ich muss also, die Seele geht zu Gott. Leib geht zur Erde, wird Staub zu Staub, Asche zu Asche. Und das, was von Gott ist, geht zu Gott. Aber die Geister, die Dämonen, der Böse, der Ärger, der Groll, die Unversöhnlichkeit, der Hass, die Bitterkeit, die in einem steckte, die geht nie zum Gott. Die wird nie zu Gott kommen. Selbst wenn es noch jemand gewesen sein mag, noch so gut. Und in 3. Mose 20, 6 sagt Gott, und die Person, die sich zu den toten Geistern und zu den Wahrsagern wendet, um ihnen nachzuhuren. Auch wieder sowas hier. Gegen diese Person werde ich mein Angesicht richten und sie ausschrotten aus der Mitte meines Volkes. Oder 5. Mose 18, Vers 10 und 12. Er soll unter dir niemand gefunden werden, der als seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Keiner, der Wahrsagerei treibt. Kein Zauberer, kein Beschwörer oder Magier. Oder der die Toten befragt. Denn ein Gräuel für den Herrn ist jeder, der diese Dinge tut. Wer channelt, das ist das Wort, was hier in der New Age-Esoterik-Szene gang und gäbe ist, der öffnet sich den Dämonen. Das möchte ich ganz klar sagen. Wer da irgendwie sich der Familienaufstellung schenken und machen lässt und weiß sich sonst noch was für ein Spuk und Hokuspokus, der ruft diese toten Geister. Du kannst nur, wenn ich Kontakt aufnehmen könnte zu irgendjemand oder wollte, dann kann ich nur über Gott und nicht da durch einen Channel, durch ein Medium, durch einen Wahrsager. Der Satan täuscht einen. Wer channelt, betreibt nichts anderes als Okkultismus. Er verbindet sich mit kosmischen Kräften. Und auch dieses Wort, kosmische Kräfte. Ich will diese Dinge hier mal erwähnen, weil das Gang und Gäbe in unserer Sprache hier sich so eingebürgert haben schon inzwischen. Kosmische Kräfte. Die kosmischen Kräfte sind nicht von Gott, die sind vom Teufel. Satan ist der Fürst dieser Welt. Viele geben sich dann kosmische Namen sogar. Ich kenne auch die Leute, die zu uns ab und zu mal auftauchen. Die geben sich dann Namen und Anatorius hat er gesagt, wer er. Oder Pura Mariam, indisch irgendwas. Weißt du, die geben sich dann Namen, Geistern geben sich Namen und so weiter. Und sie sind dann das und das und das. Alles Humbug, Leute. Schmeißt auch diesen ganzen Quatsch in den Müll und es ist besser aufgehoben. Vermeintliche Schutzengel oder Geister und so weiter. Wir müssen uns von diesen Dingen lossagen. Aufgestiegene Meister. Hilarion. Oder St. Germain. Das ist hier passiert. Also nicht hier, also das noch drüben, noch in der Kirche. Da, weißt du, wenn gerade so wie Heiler, das gilt auch für Geistheiler und Glaubensheiler und etc., wenn sie nicht von Gott sind. Und immer wenn Gott wirkt, ist der Teufel auch dabei und bringt seine Agenten mit. Und da sitzen sie da Und dann gaffen sie da. Und ich werde nie vergessen, da ist einer aus Potsdam gewesen, der hüpft da rauf und runter, als der Jan McCormick da war. Ich bin Buddha, ich bin Buddha, ich bin Buddha, ich bin Reinkarnation von Buddha. Ich habe gesagt, hör doch auf, du bist kein Buddha. Ja, dann bin ich Jesus. Weißt du, die Teufel nehmen Namen Jesus oder Buddha oder Mohammed oder sonst irgendeiner dieser großen Heiligen oder Gelehrten in den Mund. Kosmische Kräfte sind zerstörerische Kräfte. Schau diese Leute an, die sind psychisch krank. Gott hat gesagt, wir sollen bestimmte Bereiche, auch die kosmischen Kräfte sind gebunden von Gott, dürfen nicht geweckt werden. Im Hiob steht es drin, wehe diese Generation, die den Lavizian weckt. Das ist sehr ungeheuer gewesen. Wie der Generation, die die Kernspaltung entdeckt und freisetzt. Wie diese Generation sind zerstörerische Kräfte, die Gott für den Abgrund gebunden hat und die haben kein Recht, geweckt zu werden. In 2. Korinther Kapitel 11, Vers 14. Denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Deshalb die ganze Lichtwesen da. Also wenn du von Lichtwesen sprichst, sei vorsichtig. Es ist nicht der Heilige Geist. Auch wenn Gott sagt, ich bin Licht oder ich bin Liebe, oder ich bin Leben. Es hat nichts. Gott ist Gott. Pass auf, wo das herkommt. Diese ganzen Lichtwesen sind gefallene Engel, weiter nichts. Auch wenn seine Diener, also von diesen Engeln des Lichts, die Gestalt eines Dieners der Gerechtigkeit annehmen, sie sind satanisch. 2. Korinther 11, 14, kannst nachlesen. Satan blendet die Menschen, verblufft sie. Und das sind diese Einfallstore, wo Satan die Menschen täuscht. Mit seinen teuflischen Lügen und viele fallen darauf herein. Und in 1. Timotheus 4, Vers 1 sagt Paulus, manche werden den Glauben preisgeben und sich Leuten anschließen, die sie mit ihren Eingebungen in die Irre führen und werden den Lehren dämonischer Mächte folgen. Manche haben wunderbar angefangen im Glauben. Manche haben wunderbar angefangen im Heiligen Geist. Manche haben wirklich sich taufen lassen, mit Jesus angefangen und sie sind dämonischen Lehren anheimgefallen, weil sie nicht genug, das Maul nicht voll kriegen konnten. Da was gelernt. Und wo fängt der Teufel dich ab? Das ist morgen dran. Immer wenn du Hunger hast nach mehr. Bei uns kannst du mehr erfahren. Tiefer, herrlicher, größer und so weiter. Und schon hat er dich kassiert. Einfallstore für Satan. Dämonische Mächte. Da drüben gibt's so ein Restaurant. Seht. Und dann, weißt du, diese Mächte, die geben sich dann Namen. Seht. Adam ist okay, aber Seht ist was anderes. Sie nehmen Kontakt an, Kontaktversuche. Wir sollen vorsichtig sein, mit wem wir zu tun haben und wem wir öffnen und mit welchen Leuten, mit welchen Geistern die zu tun haben. Die Geister geben sich als Jesus oder Napoleon aus oder sonst noch was. Alles drin. Jesus und wichtig ist, dass wir das erkennen. Wie arbeitet Gott und wie arbeiten die dämonischen Mächte? Die dämonischen Mächte tun's. Sie machen es. Jesus sagt, ich kann gar nichts. Mir muss alles gegeben werden. Der Vater muss mir alles sagen. Und ich tue nur das, was ich vom Vater sehe. Jesus macht nichts von sich. Auch der Heilige Geist. Er wird es von den Meinen nehmen und euch geben. Aber die ganzen Macher, sie machen das. Wenn Gott etwas vermittelte, sagte oder wollte sagen und so weiter, dann geschah immer in sichtbarer und fassbarer Gestalt. Da war Fleisch und Blut da. Ein Engel. In Menschengestalt. Und guck mal, da war nicht irgendein Geist, der plötzlich erschien. In fassbarer Gestalt. Oder es war in einem Traum und da hat man geredet, das sind fertige Sätze. Gott sagte, Salomo, wünsch dir was. Drei Wünsche hast du offen. Was willst du? Oder zwei. Er konnte ganz normal verstehen. Er war nicht irgendwie fraglich, so verschwommen, verstellt. Es war eine echte Kommunikation. Und Gott hatte immer Kontrolle. Es war nicht das Medium in der Rolle. Auch nicht Karten benutzt. Wisst ihr, heutzutage kannst du anrufen, kannst im Internet, im Fernsehen, kannst du dir so wahrsagen lassen, die dein Leben da auslegen. Karten, machbar, das ist ja machbar. Verstehst, du kannst auslegen. Und es geschieht auch, bitte such den Herrn ein Wort für mich. Ist genauso auch im pfingstlich-charismatischen Kreis Wahrsagerei. Wenn Gott will, dass du was erfährst, werde er dir schon sagen. Und meistens werde er dir sagen, wenn du gar nicht erwartest. Und sagst, so spricht der Herr. Und so weiter. Und er wird zu dir reden. Aber dieses, bitte, oh Bruder, hast nicht ein Wort für mich. Es war Sagerei. Jeder Engel, der etwas sagt, was, wo nicht Gott die Ehre gibt, wo Gott nicht zum Zentrum setzt, Gott nicht zur Mitte macht, ist Dämon. Da wird das Wort Energie in diesen Kreisen verwendet. Energie. Energie ist Energie. Energie heißt vom Griechischen nichts anderes als Gott in Arbeit. Aber der Teufel gebraucht das für seine Magie, übersinnliche Kräfte, übersinnliche Eingebung. Und es ist ein Täuschungsmanöver. Und in der Offenbarung lesen wir, der Antichrist wird so weit gehen, dass er sogar Feuer vom Himmel fallen lässt. Das wird der Elia groß und so weiter. Feuer vom Himmel. Wenn einer das fertig bringt, Feuer vom Himmel fallen zu lassen, wie bei Elia. Groß ist der Herr und so weiter. Das überwältigt einen. Und das wird der Antichrist fertig bringen mit seiner Energie. Satan nimmt die Gestalt eines Engels an und versucht beeindrucken, Vertrauen zu gewinnen. Und zuerst einmal wird er wahrscheinlich nie was Negatives tun, er wird nie brutal auftreten, er wird aber sanft die Leute verführen, sanfte Verführung. Positiv. Auch das positive Denken. Ich möchte das positive Denken auch als eine Verführung darstellen. Warum? Das Evangelium ist für mich zuerst mal grundsätzlich positiv. Es gibt nichts Positiveres auf der Welt für mich als das Evangelium. Jesu Christi. Als das Wort Gottes. Das ist das Positivste, was auf dieser Welt gibt. Und ich möchte nicht negativ denken, ich möchte positiv denken. Aber ich möchte nicht diese Art von positiven Denken haben, was in New Age-Bewegung ist. Und das öffnet dem Teufel Tor und Tür. Und ich zitiere aus einem Seminar von New Age-Leuten, was sie anbieten für das positive Denken. Und hör zu. Die Einführung in diese Lektion heißt es, du selbst bist der Schöpfer deines Lebens. Mit deinen Gedanken und Gefühlen erschaffst du dir deine eigene Realität. Alles, was du suchst, liegt in dir. Und alle Suche im Außen wird dich schlussendlich wieder nach innen führen, zu dir selbst. Finde deine Leichtigkeit und Freude in deinem Leben und fühle, du bist eins mit allem. Sei einfach, einfach sein. Du bist der Schöpfer deines Lebens. So ein Quatsch. Gott ist mein Schöpfer. Aber wenn Gott mein Schöpfer ist, dann kann ich auch positiv denken, durchaus. Christus in mir. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Aber du schaffst dein Leben. Du schaffst deine Zukunft. Du gestaltest das alles. Ich mache das, ich tue das und so weiter. Wenn dieser Gott in mir, Jesus Christus, nicht drin ist, vergiss den ganzen Kasten und das ganze Getöse. In diesen wenigen Zeilen steckt teuflische Lüge drin. Du selbst bist der Schöpfer deines Lebens. Du selbst kannst deine Realität selbst erschaffen. Nur komisch, dass sich nicht bei mir nichts verändert. Nicht einmal der Blumentopf bewegt sich. Passiert gar nichts. Wahre Veränderungen kommen von Gott, Leute. Gott in mir, Christus in mir. Du selbst kannst nichts schaffen. Also deine Dämonenlehre. Und die armen Sünder sind deswegen aus dem Garten Eden vertrieben worden, Adam und Eva. Weil sie versucht haben, du wirst sein wie Gott. Das ist diese Lüge Satans, den die vielen Leute aufsitzen. Und das führt zu Atheismus, atheistischem Gedankengut. Ich brauche niemanden, ich brauche keinen Gott, das mache ich alles. Jesus hat ohne Gott seinen Vater im Himmel nichts getan. Jesus hat einen versöhnlichen Vater gehabt. Immer wieder, Vater, der du bist im Himmel. Und Jesus sagt zu uns, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Ist das nicht Evangelium? Unsere Erlösung kommt nicht durch uns zustande, auch nicht durch Christusbewusstsein. Vergiss dieses Quatsch, Christusbewusstsein. Ist genauso die gleiche Lüge, du kannst es selber machen. Christusbewusstsein, ich brauche kein Christusbewusstsein. Jesus in mir. Christusbewusstsein, meine Gedanken, mein Unterbewusstsein mit Christusbewusstsein vermischen, das geht nicht. Gott muss in mir Wohnung machen und Wohnung nehmen. Er ist der, der auf Golgatha für mich gehandelt hat, der auf Golgatha für mich alles vollbracht hat. Unsere Erlösung kommt durch ihn zustande. Er hat es geschafft, er hat es gemacht. Nicht durch irgendwelche Gesetzmäßigkeit. Und das ist auch was bei positiven Denken. So du mir, so ich dir. Und was wir tun, was wir sehen, es ist biblisch. Weißt du, das ist das Schlimme dabei ist, dass es ist immer so Gratwanderung ist. Es ist wie pfingstlich, genauso wie bei uns. Aber ohne Gott. Ohne Gott. Es ist so wie bei uns. Und wenn jetzt jemand liest es so ahnungslos und nur drüber, nur mit einem Ohr hört, denkt, ach, das ist genauso wie bei uns. Es ist nicht so wie bei uns. Und zwar bei weitem nicht so. Wir können ohne ihn nichts tun. Und das sind Einfallstore, wo Satan die Tür benutzt und wir uns Schlappen zufügt. Und wir wundern uns dann. Gott wirkt nicht durch lange Gebete, durch Meditations- oder Bibelwissen oder besondere Erkenntnis oder Erleuchtungen. Auch nicht, indem ihr jetzt alles wisst. Gott wirkt durch die Offenbarung des Heiligen Geistes. Es muss uns alles offenbart werden. Jesus hat Satan besiegt auf Golgatha. Das ist eine Sache. Luther hat einmal was ganz Tolles gesagt über den Teufel. Ich mag den Luther, wenn es über den Teufel spricht. Er hat sogar ein Tintenfass angeblich nach ihm geschmissen. Aber ich weiß nicht, ob er ihn erwischt hat oder nicht. So. Aber Luther hat etwas Schönes gesagt, das gefällt mir. Was so richtig deutsch, germanisch noch. Der Teufel kann grimmig dreinblicken, sagt er. Die Zähne fletschen, großen Lärm machen und oder drohen. Er kann nicht mehr ausrichten als ein böser Hund in Ketten. Er kann mit Zähnen fletschen, großen Lärm machen und so weiter. Als ich das so gelesen habe, ich sagte, guck mal, das ist genauso Okkultismus. Okkultismus ist, wenn und die sich mit Okkultismus abgeben, ist die gehen zum Hundeszwinger. Und lassen sich da mit dem Hund sich ein. Es ist genauso, als wenn du in die Löwengrube freiwillig gehen würdest. Vielleicht im ersten Augenblick werden die Löwen erstaunt sein. Was, der kommt auch noch zu uns. Der mag uns, der hat uns lieb. Und so weiter. Aber dann, wenn er Blut leckt. Und ich sage euch eines, die Geschichte lehrt so viel Beispiel, dass irgendwo ein Dramaturge, heißt so im Zirkus, der so diese ganzen Vorstellungen macht, so der hat irgendwo so einen kleinen Löwen gehabt, den hat er großgezogen und irgendwo hat er sich mal verletzt, er hat Blut geleckt und hat den eigenen Herrn zerfleischt, weil er Blut geleckt hat. Es kann jahrelang gut gehen, aber dann leckt er Blut, die Bestie, und dann bricht das alte Wesen raus und durch. Und deshalb, du kannst sagen, ja, das macht mir nichts aus. Der Teufel versteht keinen Spaß. Also, der Teufel versteht keinen Spaß. Okkultismus ist ein Einfallstor und da kann man nicht dran spielen. Ich muss ein bisschen was auslassen, ein paar Sachen. Aber noch zu den Verfluchungen. Moab wollte also durch Bileam Israel verfluchen. Moab wollte verfluchen, das könnt ihr nachlesen in 4. Mose 21. Gott hat gesagt, du kannst nicht verfluchen. Du kannst fluchen, so viel du willst. Und als der gemerkt hat, er kann nicht verfluchen, hat er dem Balak, dem Fürsten da von Moab, einen Rat gegeben. Und du kriegst die schon, wenn du willst. Du kriegst die schon, wenn du willst. Und das sind so, wie der Teufel arbeitet. Du kriegst ihn doch noch. Also, wenn du ihn jetzt nicht verfluchen kannst, du kriegst ihn doch noch. Und dann hat er gesagt Folgendes. Lass die sich vermischen mit den Israeliten. Lass sie sich vermischen mit den Israeliten. Lass die Moabiterinnen. Schau, wie hübsch sie sind. Dunkelhaarig, brünett und wunderbar. Schick sie nach Israel. Lass die sich vermischen. Und das hat ihm auch getan. Und was ist dann passiert? Bileam hat einen Rat gegeben, wie Israel zu Fall kommen kann. Lass die sich vermischen, lass sie nicht mehr rein sein. Lass sie nicht mehr sauber sein. Wir wissen jetzt von Terrorismusfahndung. Es gibt geistliche Schläfer. Und es kann jahrelang gut gehen. Aber diese geistigen Schläfer warten auf den Tag und die Stunde. So wie dieser Löwe, wenn er Blut leckt. Oder Tiger ist auch irgendwo jetzt gewesen, vor gar nicht so langer Zeit. Schöner weißer oder schöner Tiger hat seinen eigenen Herrn umgebracht. So, Blut geleckt. Geistigen Schläfer. Jahrhunderte kann man sogar noch ruhig bleiben. Kann alles ordentlich und sauber sein. Wunden in der Seele, Schmerzen in der Seele, Verletzungen in der Seele, die vergraben sind, die brechen irgendwann mal auf. Verletzungen brechen irgendwann mal auf. Plötzlich beginnen Dämonen zu arbeiten. Gott hat gesagt, nicht vermischen, halt nur das fest. Ich komme nachher noch darauf zurück. Dämonen beginnen plötzlich zu arbeiten, wenn du aus der Gnade fällst. Und nicht mehr unter der Gnade Gottes bist, denkst du, kannst es machen, alles. Da werden sie aktiv. Dämonen werden aktiv, wenn du nicht mehr unter der Salbung Gottes bist. Dämonen beginnen plötzlich zu arbeiten, wenn du nicht mehr vom Geist Gottes geführt wirst, sondern plötzlich selbstständig machst, autonom. Die Dämonen beginnen plötzlich zu arbeiten, wenn du nicht mehr demütig bist. Ach, braucht man nicht. Wozu brauche ich Gottesdienst? Wozu brauche ich Predigt? Wozu brauche ich Geschwister? Wozu brauche ich Gemeinde? Das kann ich selber alles machen. Die Dämonen beginnen plötzlich zu arbeiten, wenn man Gott nicht mehr vertraut. Ich habe nur eines dieser Tage, also gestern, Abraham hat nur ein bisschen gezweifelt in seinem Herzen. Wird Gott das schaffen? Wie wird es gehen mit meinen, Gott schließt mit mir einen Bund und dann, 1. Mose 15, und dann hat er ein bisschen gezweifelt und sein ganze Sippe musste 400 Jahre in ägyptische Sklaverei. Nur weil er, kann Gott das? Ein Funke Zweifel reicht aus, eine Generation für 400 Jahre in Sklaverei zu bringen. Dämonen beginnen plötzlich zu arbeiten, wenn man verletzt wurde, wenn man unzufrieden ist, wenn man nicht mehr mit Gott wandelt, wenn man Gott nicht mehr gehorcht. David wurde zum Ehebrecher. David wurde zum Ehebrecher. Wie kommt der Teufel in unser Leben hinein? David wurde zum Ehebrecher. Und ich habe euch gesagt, Gott hat verboten, mit den Moabiter Gemeinschaft zu haben. Moabiter zu heiraten. Und die Ruth in der Linie Davids war eine Moabiterin. Der Teufel hat so schön verstanden, die Tante Ruth nach Israel zu bringen. Eine Witwe, hat keinen Mann. Ach, dein Gott soll mein Gott sein, dein Volk soll mein Volk sein. Und die, Gott hat verboten, egal was es ist, auch wenn die Tante Ruth so lieb ist und im Stammbaum Jesu irgendwo noch ihren Platz findet und geheiligt ist, aber diese Tante Ruth hat die Verwünschung und die Verfluchung vom Bileam in Davids Linie hineingebracht. Und die war da. Jahrzehnte, Generationen hat es keine Wirkung gehabt. Bedeutet nichts, weil David unter der Salbung war, David unter dem Segen Gottes war, David in der Berufung stand, hat es keine Wirkung gehabt. Aber dann passierte Folgendes, David ist nicht in der Schlacht. David, seine ganzen Soldaten sind vorne an der Front. David ist zu Hause und er langweiligt sich. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Wie kommt der Teufel durch Müßiggang? Da geht er spazieren auf seinen Balkon und sagt, oh Herr, heute ist so ein schöner Tag. Berg, Sion und so weiter habe ich gerade gebaut. Und dann guckt er runter. Und weißt du, der Teufel versteht ganz genau. Der Teufel versteht ganz genau, ein Blickobjekt zu platzieren, so platzieren, dass du so siehst, eine so hübsche Frau, wem gehört sie wohl, da unten diese Bathsheba? Und schon beißt der an diesem Köter ran. Der Teufel fängt uns mit Kötern, das, was unser Problem, was unterschwellig drin in uns ist. Gott hat diesen Fluch gesagt, gesprochen, und Sexualität ist sowieso ein großes Problem in der Linie Davids gewesen. Da war ganz am Anfang die Hure Rahab, eine Prostituierte. Und man konnte das alles so unterdrücken. Generationen, Jahrhunderte lang konnte man das unterdrücken. Aber plötzlich bricht es raus. Und dann kommt dieser Hurengeist, Ehebrechergeist, Unzuchtsgeist, bricht plötzlich auf beim David. Man muss sich vorstellen, die Bathsheba, das war eine fromme, war keine Hure. Das war eine fromme Frau, einen frommen Mann gehabt, auch wenn er ein Heide war, ein Hethiter, ihr Mann. Sie hat ihre Reinigung, die hat gerade ein rituales Bad genommen. Und in diesem ritualen Bad sieht David, Mensch, das ist auch eine tolle Frau. Das ist eine tolle Frau, die hätte ich gerne. Holt sie, schwängert sie, und das ist schon passiert. Dann muss der Prophet kommen. Und es ist, wie der Teufel arbeitet, wie kommt Satan in unser Leben hinein. Er war König, er war von Gott gesalbt, er war von Gott berufen, er hat sogar Befreiungsdienst gehabt. Hat Dämonen ausgetrieben beim König Saul, hat er nur die Harfe genommen und schon sind Dämonen ausgefahren. Hat anderen gedient in Vollmacht, aber da brach etwas auf, als er nicht im Kampf war. Als er nicht dort war, wo Gott ihn haben wollte. Wie kommt der Teufel zu uns? Geistliche Kriegsführung. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ist das Thema heute Abend und du bist richtig. Wenn wir nicht wachen, deshalb sagt Jesus, alles was ich euch sage, wachet. In unserer Linie sind Hurenböcke, sind Mörder, sind Diebe, sind Verbrecher, sind alles drin. In dir, in deiner Linie kannst nehmen, welche Linie du willst. Sind Knabenschänder, alles was die Bibel sagt und was die Bibel verbietet, ist alles drin. Wenn wir nicht wachen, kommt alles hoch in uns. Und fragen, wo kommt das alles her? Deshalb, wenn wir für Gott arbeiten, können diese Familiengeister, wie sie auch immer sind, nicht hervorbrechen. Diese Schläfer. Der Teufel hat so viele Schläfer platziert, die sitzen überall in jedem Hochhaus. So was, was die Terroristenfahndung jetzt ist. Sie sehen ihre Stunde gekommen und dann in dieser Stunde schlagen sie zu. Und ich werde morgen noch darüber sprechen, da fallen sie sogar dir in den Rücken und stechen dich von hinten ab. In einer Stunde, wo du nicht denkst, wo du nicht vermutest, wo du gerade schwach bist, wo du gerade Hilfe bräuchtest. Wenn wir nicht mehr kämpfen, wenn wir nichts für Gott tun, wenn unser Geist passiv ist, diese ganzen Schläfer wachen auf, wenn unser Geist passiv ist. Satan kann arbeiten, wenn unser Geist passiv ist, weil wir uns gehen lassen. Oh, jetzt ist Urlaubszeit, das ist alles erlaubt, Urlaubszeit. Wenn wir nicht im Gottesdienst sind, wenn wir nicht da sind, wo das Volk Gottes ist, wenn wir nicht mitziehen am Strang des Reiches Gottes, wenn wir nach Abenteuer Ausschau halten, wenn wir nicht für Gott sind, dann ist der Teufel für uns. Denk an David, diese Moabiterin, Gott hat es verboten, der Fluch war ausgesprochen, der Fluch konnte nicht wirken, bis David nachgab. Weißt du, der Teufel legt so einen Kuckuck, seit gestern habe ich davon gesprochen, und dann brüte dort der Vogel aus und er wundert sich, Mensch, andere werden alle rausgeschmissen plötzlich, da kommt alles raus, plötzlich ist er der dominante Herr und dominiert und wird größer sogar noch wie Vater und Mutter und die Eltern können den Kerl nicht mehr groß füttern. Nur als Beispiel, da sowas passiert und wir ernähren die Tyrannen und wissen es nicht einmal und merken es nicht einmal. Weißt du, du kannst jahrelang unterdrücken, du kannst sogar in der Gefolgschaft Jesus ein jünger Jesus sein. Judas Ischariot war ein Apostel, wirkte Zeichen und Wunder, hat Kranke geheilt wie alle anderen Apostel auch. Und plötzlich erfüllte Satan sein Herz. Plötzlich brach etwas auf in ihm. Geld war sein Problem wahrscheinlich. Es gibt eine dämonische Erweckung. Und das ist, wenn die Schläfe wach werden. In 2. Könige 16, 1, ihr könnt zu Hause 2. Könige 16 nachlesen und 2. Chroniker 14. Das ist die Geschichte vom König Assa. Viele sind zufrieden, wenn der Feind sie nicht anrührt und nichts macht, tu mir nichts. Wenn er in Ruhe lässt und der Riese schläft. Und dann passiert Folgendes, im 39. Jahr, dann wird Assa irgendwie konfrontiert mit Gott, sollte korrigiert werden, so, im 39. Jahr, mit 16 Jahren hat er wunderbar angefangen. Er tat, was dem Herrn wohlgefiel und wie sein Vater hat er Gott gelobt und gepriesen und Gott gedient und so weiter, alles recht gemacht. Und dann im 39. Jahr wird er krank und dann ist die Geschichte, das ist eine merkwürdige Geschichte, aber ich will nicht drauf groß eingehen, aber in dieser Geschichte heißt es, und er suchte die Hilfe bei den Ärzten und nicht beim Herrn. Er suchte die Hilfe bei den Ärzten und nicht beim Herrn. Und da Gott, da ist er böse geworden auf Gott, weil Gott nicht geantwortet hat oder nicht so reagiert hat. Und die Ursache war bei diesem König Assa Zorn. Da brach der Zorn aus. Okkulte Belastung ist am Werk, wenn Menschen je zornig sind. Die sind die liebsten Menschen, mit denen kannst du Pferde stehlen gehen. Aber wenn die dann plötzlich so zornig werden und dann wieder, ach, es tut mir so leid, dass ich hier aus dem Häuschen gefahren bin. Je Zorn ist ein Zeichen von Besessenheit. Okkulte Belastung. Und du solltest dich befreien davon. Aber das war auch hier beim Assa so der Fall. Zorn. Zorn verursachte dann die Krankheit. Er geht nicht zum Ärzten, 2. Könige 16, Vers 7, sondern geht zu den Ärzten statt zu Gott. Und ein Fluch beginnt in seinem Leben zu wirken. Die Schläfer wachen auf. Wenn die Heilung nicht funktioniert, dann sagt er, da gut, wenn der nicht helfen kann, dann gehe ich zum Teufel von mir aus. Irgendjemand wird mir helfen und ich klammere mich dann wenigstens an irgendeinem Strohhalm. Jesus kennt die Schläfer, auch in deinem Leben, in unserem Leben. In jedem Leben gibt es eine ganze Menge, eine ganze Bataillon Schläfer, die irgendwo schon platziert sind. Die warten auf den Tag und Stunde. Ich bin doch erlöst. Die Schläfer. Wenn du nicht wachst. Deshalb führe uns, wir beten manchmal im Vater unser, führe uns nicht in Versuchung. Eigentlich müsste es heißen, führe uns durch die Versuchung. Durch die Versuchung. Aber die ist da. Und deshalb müssen Christen auch beten über die Versuchung und die Versuchung Gott anheimstellen. Unser Blut muss durch das Blut Jesu Christi gereinigt werden. Du brauchst Bluttransfusion. Geistliche Bluttransfusion. Du wunderst dich vielleicht. Du wunderst dich über so vieles in deinem Leben. Wir sehen nur eine Geschichte vom Blut. Und Blut, im Blut ist das Leben. Ich will vielleicht noch etwas sagen. Vielleicht hat der ein oder andere Bluttransfusion bekommen bei einer Operation. Nichts dagegen, das ist okay. Es kann passieren, dass du das brauchst und nötig gehabt hast, Bluttransfusion. Aber das Leben ist im Blut. Und ohne Blut gibt es kein Leben. Alles, was lebt, hat Blut. Und in diesem Blut sind Gene, sind Informationen drin, die übernimmst du dann vom anderen. Eine Sache, die ich hier noch ganz schnell anschneiden will mit dem Blut, auch mit der Erstgeburt. Also was da versaut worden ist, welches, was es auch immer sein mag, Esau hasste den Jakob, steht in der Bibel. Esau hasste den Jakob. Und dieser Hass ging über Generationen bis auf Jesus zurück. Wir sehen Haman, ein Edomiter, wollte die Juden vernichten. Herodes, ein Edomiter, ein Nachkomme Esaus, wollte die Juden vernichten. Oder hat sogar die Knaben in Bethlehem getötet. Obwohl er der Herr über Judäa war, war er doch den Juden Feind. Das Blut. Da gibt's Anrechte. Und nur Gott kann diese Anrechte stoppen. Nur Gott kann diese Anrechte stoppen. Das sind Reste von irgendwelchem alten Leben. Ich kenne ja diese Geschichte von dem Handschuh, den der Teufel da irgendwo liegen gelassen hat vom Tolstoi. Unbezahlte Rechnungen. Denk drüber nach. Die der Satan einfordert. Du hast irgendwo Satans Dienst in Anspruch genommen. Und jetzt klagt er, komm, gib mal her. Satan hat Anrechte durch irgendwelche Dienste. Du hast mal einen Heilpraktiker aufgesucht, einen Wahrsager aufgesucht. Du hast irgendwie ein Horoskop stellen lassen. Und Satan hat Anrecht an dir. Bezahle deine Rechnungen. Oder bitte Jesus, dass er die Rechnung bezahlt. Dein Bräutigam. Unbereinigtes öffnet Satan die Tür in unserem Leben. Unbeglichenes. Deshalb sagt auch die Bibel, rührt nichts Unreines an. Niederlagen kommen in unserem Leben. Ich denke nur an Jericho und Aachen. Gott hat gesagt, durch Josua rührt nichts an, die Stadt ist verflucht. Aber was macht dieser Aachen? Nimmt etwas von diesem silbernen Kleid und ein bisschen da, was da noch findet, nimmt mit, versteckt. Und das nächste Mal hat die ganze Gemeinde eine Niederlage, weil jemand von etwas Unrechtem, Unberechtigtem, Verfluchten an sich genommen hat. Habgier öffnet dem Teufel, öffnet der Krankheit, öffnet dem Aussatz, was es auch immer heißt, Tor und Tür bei uns. Ich denke, der Gehasse. Weißt du, der Gehasse, der Elia hat den Naaman geheilt und der sagt, geh, danke, danke Gott, gib Gott die Ehre. Dann sagt auch der Gehasse, guck mal, ich habe geschafft, ich bin hin und her gesprungen und ich sollte wenigstens mein Gehalt von dem mir zahlen lassen. Geht hin und rennt ihm nach und sagt, hör mal, mein Herr hat sich anders überlegt. Er braucht noch das und das und das und holt sich dann noch von diesem Naaman noch ein bisschen Geschenke und er sagt, ja, ich hätte alles gegeben. Nein, nur das und sagt, du kannst weiterziehen. Und dann kommt der Prophet und sagt, sag mal, Gehasse, wo hast du die schönen Kleider her? Ach, das und so weiter. Und dann kommt's raus und sagt, und an deinem Haus wird Aussatz ewiglich bleiben. Etwas, was Gott verflucht hat, was Gott nicht haben wollte, was Gott nicht gehörte, was Gott nicht eingefädelt hat, was nicht im Auftrag Gottes war. Es gab ein Feedback, ein Rückfall. Und Gehasse wurde aussätzig für den Rest seines Lebens. Er und sein ganzes Haus. Was öffnet noch Satan die Tür? Opposition und Widerstand habe ich hier. Einfach gegen Rebellion, gegen irgendetwas, egal was es ist. Rebellion jeder Form. Lieblosigkeit öffnet Satan die Tür. Hartherzigkeit, Unversöhnlichkeit, erlebtes Unrecht, verwundeter Geist. Sprüche 18,14. Verwundeter Geist öffnet Satan die Tür. Krebs ist nichts anderes als eine Verletzung, welcher Art auch immer, durch Worte oder durch Werke. Man hat Gott nicht gehorcht. Ist man aus der Gnade gefallen? Ich denke an König Saul hier ganz schnell. Er sollte die Amalekiter vernichten. Und Gott stellt ihn zur Rede und sagt, was hast du da getan? Und König Saul fühlte sich von Gott abgelehnt. Und Geschwister, auch das gehört, wie Satan zu uns kommt. Saul, eigentlich ein von Gott berufener König, fühlt sich von Gott abgelehnt. Und Saul hat plötzlich dann Essstörungen, 1. Samuel 5, Vers 31. Schlafstörungen, böser Geist plagt ihn und zuletzt begeht er Selbstmord, weil er sich von Gott abgelehnt fühlt. Gott hat ihm sein Amt nicht weggenommen, solange er lebte, wer hätte König sein können. Aber er fühlt sich von Gott abgelehnt. Durch falsche Vorstellungen, Meinungen und Ansichten, falsche Lehren dringt Satan in uns hinein. Stellt Gott in Frage, hat Gott mich noch lieb? Wie bringt Satan uns noch zu Fall? Durch Schmeichelei, Lob, Anerkennung, Ehrung. Er hebt einen zuerst ganz hoch und dann lässt er ihn fallen. Jesus führt ihn auf einen hohen Berg, zeigt ihm die Reiche und dann auf den Tempel, die Sinne, auch wieder ganz hoch oben, schau runter und so weiter. Mach mal was. Lass was geschehen. Satan dringt auf diese Art und Weise in unser Leben hinein. Er dringt in unser Leben hinein, wenn wir nicht geschützt sind, keine Rückendeckung haben, wenn wir ungeschützt sind. Wir sind dann empfindlich. Das spüren wir jeden Druck. Das sind sogar wetterfühlisch. Wir fühlen jede Klimaveränderung, wenn wir nicht geschützt sind. Noch wie der Satan hineinkommt und uns zu Fall bringt, ist durch Autoritäten. Er bedient sich besonders der Menschen, die dir nahe stehen. Ganz besonders bedient er sich der Menschen. Weißt du, mit den Heiden hast du keine Probleme, aber mit den Geschwistern. Und vor allem mit den kleineren Geschwistern. Mit denen hast du große Probleme. Mit deinen Kollegen, mit deinen Kindern, deinen Nachbarn. Und Satan muss immer Menschen haben. Und bedient sich immer Menschen. Er wird sich nie einen Esel bedienen. Er wird sich immer Menschen bedienen. Er wird sich auch nie das Auto sich bedienen oder Haus und sowas. Nein, er bedient sich immer Menschen, um dich zu Fall zu bringen. Und er greift dich immer von hinten an. Das natürlich morgen mehr. Du brauchst einen starken Schutz. Du brauchst Rückendeckung heute. Interessant ist bei Maria Magdalena aus Bethanien. Von ihr wurden 7 Dämonen ausgetrieben. Ich habe einen Tag, wo ich das betrachte, diese 7 Teufel. 7 Dämonen sind aus ihr ausgefahren. Und nur Menschen, aus denen die 7 Teufel ausgefahren sind, nur die können Gott dienen. Maria Magdalena war die erste und die einzige, die Jesus oder das am offenen Grab kam, als erste Evangelisten. Petrus war nicht in der Lage, andere Jünger waren nicht in der Lage. Maria war die einzige, die dämonenfrei war. 7 Dämonen, also die Vollzahl der Dämonen. Die Macht des Satans ist in ihrem Leben gebrochen gewesen. Und nur Befreite können zum Grab Christi kommen, begreifen Gott und Christus. Nur Befreite können Jesus begegnen. Nur Befreite erleben den Auferstandenen. Und nur Befreite haben das Zeugnis des Heiligen Geistes. Nur Befreite. So wichtig, dass wir das erleben. Was soll ich tun? Ganz schnell. 2. Chroniker 26, Vers 4 bis 10. Da ist der Usia, König Usia. Er tat wie sein Vater, was dem Herrn gefiel. Okay, das ist schön. Und dann hat er die Mauern von Gat niedergerissen. Im Feldzug gegen die Philister. Er hat die Mauern von Gat niedergerissen. Aus Gat kam der Goliath. Er hat die Mauern von Gat niedergerissen. Also wenn du Sieg haben möchtest in deinem Leben, du musst die Mauern von Gat, da wo der Goliath herkommt, niederreißen. Aber nicht nur das. Gott stand ihm bei, heißt es dann weiter hier. Sein Ruhm reichte bis an die Grenze Ägyptens, denn er war überaus mächtig geworden. Und in Jerusalem, und jetzt kommt das, was ich sagen wollte, in Jerusalem baute Osia Türme am Ektor und am Taltor, sowie im Winkel, und befestigte diese Türme. Sogar also im Tal und in der Ecke, er baute Türme. Warum? Damit er genau beobachten kann, wo der Feind sich nähert, wo der Feind versucht einzudringen. Und diese ganzen Einfallstore hat er genau bewacht. Und Geschwister, auch wir müssen ganz genau unsere Einfallstore bewachen. Wie bei den Menschen, die irgendwo besessen waren. Weißt du, der Dämon ist ausgefahren und er versucht, an derselben Stelle zurückzukommen. Mit derselben Macht. Und manchmal nimmt er sogar noch 7 andere Geister, die schlimmer sind wie er selbst. So, wir müssen sehen. Und was sind diese Tore? Augen. Ein Zeichen der Besessenheit ist, wenn der Mensch blind ist für Gott, taub ist für Gott, keine Wahrnehmung für Gott hat, ist er von Dämonen besessen. Und unser Auge soll klar sein, sagt die Bibel. So, wir sollen unsere Augen sollen wir öffnen und schließen können, wenn wir wollen. Deine Augen, du sollst deine Augen kontrollieren, nicht jeden Shit angucken, jeden Krimi, jeden Film, jeden Scheiß. Und das, was du konsumierst, das, was du anguckst, das, was du anhörst, du musst deine Nase nicht in jede einzelne Küche da reinstecken, was kochen die, was machen die, wie gehen die da um und so weiter. Dich geht das nichts an. Und er bekommt über die Nase, kommt über die Ohren, über die Sinne, über die Wahrnehmung. Satan benutzt unsere Wahrnehmung als Einfallstore. Und deshalb, er baute Türme am Ektor, Türme, und dass er genau jeden Winkel genau überblicken kann, dass er Übersicht hat. Du solltest Übersicht haben über deine Finanzen. Du solltest Übersicht haben über deine Gesundheit. Übersicht. Und der Teufel kommt, wenn du krank bist, dann kommt er mit allen möglichen Plagen. Und das kostet dir Haufen Geld und Haufen Zeit. Die Zeit könntest du für den Herrn Jesus gebrauchen. Oder für dich selbst, dass du glücklich bist, spazieren gehen kannst, etc. Aber Die Sinne müssen unter dem Gehorsam Christi gehen, kommen. Mein Gehör, mein Gefühl, mein Sex, alles, was ich bin und was ich kann, was ich besitze, meine Umgebung und meine Wohnung. Meine Wohnung soll mir ein Heiligtum sein. Meine Wohnung soll mir ein Heiligtum sein. Und du musst dir fragen und Gedanken machen, wen nimmst du in deine Wohnung auf und wer nicht? Du sollst zwar gerne herbergen, aber du sollst Engel herbergen und nicht Teufel. Und du würdest normalerweise nie an einer spiritistischen Sitzung oder Tischrücken oder welchen anderen Hokuspokus teilnehmen. Aber da schaltest du den Fernseher ein und dann guckst, wie die Tische wackeln. Und dann siehst du Dämonen, da siehst du Mord. Wenn wir angucken, Mord und wie viele Tote fallen da um und so weiter, auch wenn es nur im Spiel ist. Der Teufel versteht aber kein Spiel. Diese Mordgeister kommen zu dir nach Hause und wundere dich nicht, dass du dann Albträume hast. Die kommen zu dir heute frei Haus. Und man muss eigentlich gegen den Fernsehen heute richtig radikal vorgehen und predigen. Nichts gegen Fernsehen. Aber viele haben nicht einmal die Kontrolle über den Knopf auszuschalten und einzuschalten. Die gucken sich jeden Scheiß an. Zauberei, Magie, kommt pur Haus, da brauchst du gar nicht mal hingehen. Und du wärst dumm, wenn du noch irgendwo hingehen würdest. Das wird frei Haus geliefert. Und dann wundere dich nicht, dass dein Haus zu einer Hölle geworden ist. Du hast im Gottesdienst keine Probleme, weil hier kein Fernseher gibt. Aber zu Hause, deine Wohnung, muss dämonenfrei werden. Du solltest so Aufkleber nehmen, wie es geht, dass so Rauchen verboten, Fotografieren verboten, dämonenfrei. Deine Wohnung muss dämonenfrei werden. Du musst deine Wohnung entgiften. Und zwar entgiften, nicht, dass du jetzt sagst, der Pastor muss kommen mit Öl salben. Eigentlich solltest du die Mistgabel nehmen und alles rausschmeißen zuerst mal, was nicht von Gott ist. Die ganzen Videos, alles, was nicht von Gott ist. Alles, was Gott nicht verherrlicht. Die ganzen Bücher. Manche Menschen wundern sich. Die haben woanders keine Probleme. Aber du hast zu Hause vielleicht Bücher, die nicht sauber sind. Nicht sauber sind. Oder manche haben so viel Bücher über Medizin und Heilung. Und weißt du, und manches ist gut und manches ruft die Krankheitsgeister erst recht herbei. Und dann wundere dich nicht, wenn du so viele Krankheiten zu Hause hast. Schmeiß doch den ganzen Shit raus und behalte nur ein gutes Arztbuch und ein gutes Medizinbuch, was neutral ist, und damit du weißt, wie der Körper aufgebaut ist und wo Niere und Leber ist. Nein, es ist wirklich wahr. Wir müssen aufräumen und nicht nur gesund beten. Wir vergeuden und verschwenden so viel Zeit mit gesund beten. Wir sollten gesund leben, gesund wohnen und unsere Wohnung nach Gesundheit untersuchen und so weiter. Und glaubt nicht, dass es irgendwelche Geister gibt. Die Geister sitzen in Büchern. Die Geister sitzen in CDs. Die Geister sitzen in Filme. Die Geister sitzen in diesem Kasten. Und das öffnet Tor und Tür. Und schon kleine Kinder werden versaut. Und dann, was ist mit den Erwachsenen nach Mitternacht? So, sind wir dabei? Amen. Okay, lass uns aufstehen und lass uns Jesus zum Erstling machen. Du bist der Erste und wir möchten dir alle Ehre geben. Alles, was dir nicht die Ehre gibt, Herr, das schmeißen wir raus. Und es ist keine Sünde rauszuschmeißen, es ist Sünde zu behalten. Wenn wir uns vermischen mit Moabitern, wir können das unter Kontrolle halten. Du kannst über die Schlange, du kannst die Schlange im Käfig halten, aber kann es dein Mann? Kann es deine Frau? Können es deine Kinder? Du kannst die Schlange in dem Käfig halten, aber können das deine Gäste? Können das die anderen, die zu dir vielleicht sich verlaufen haben oder mal einquartiert sind, können es die anderen? Du kannst es vielleicht. Und du kannst es auch noch so lange. Aber dann bist du so lässig. Ach, sagst auch heute Sabbat. Heute Samstag. Ach, weißt du, was soll ich? Heute ist kein Gottesdienst. Und dann guckst du durch und mit einem einzigen Blick bist du wieder gefangen. Und dann passiert dir das Gleiche, was beim David passierte. Als er nicht im Kampf war. Ach, heute läuft so ein schöner Film. Es gibt schöne Filme, gewiss, und ich will nicht gegen schöne Filme sagen, aber ich will sagen, es gibt auch sehr schlechte Filme. Und wir sollen den guten Kampf des Glaubens kämpfen und radikal. Gott möge uns vergeben, dass wir nicht radikal genug sind gegen den Teufel und Sünde. Und dass wir nicht entschieden dagegen vorgehen. Lass uns zusammen zum Herrn kommen und sagen, lieber Vater, wir halten uns an dir. Und du hast gesagt, Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses. Und dein Volk soll ein heiliges Volk sein. O Herr, heilige deine Gemeinde. Und Herr, wir möchten nicht dort sein, wo die Gottlosen sind. Und wir möchten nicht im Rat der Gottlosen wandeln, sondern wir möchten gepflanzt sein am Wasserbach. Wir möchten fest in deiner Gemeinde sein. Und wir möchten dich als Nummer eins in unserem Leben haben. Wir möchten nach dem Reich Gottes trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird uns alles andere zufallen. Vater, segne uns heute Abend. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Wir bleiben im Gebet. Wir nehmen das Opfer auf. Und ich möchte auch hier sagen, wir haben hier einen Gebetskasten. Auch da, du möchtest Dinge Gott abgeben. Vielleicht sind Sachen, was hier angesprochen sind, gestern und heute Abend, vielleicht auch an okkulten Bindungen. Und schreib einfach auf, ich sage mich los. Und dann machen Kürzel JM. Das ist Johannes Maturis. Oder was anderes. Deinen Namen. Es geht niemand was an. Aber vor der unsichtbaren Welt, du sagst dich dem und dem los. Da, wo du die Dienste Satans in Anspruch genommen hast, du sagst dich los. Das kannst du hier heute Abend tun. Wir öffnen. Du bringst das unter dem Kreuz. Lasten verschwinden. Lasten verschwinden. Unter dem Kreuz Jesu Christi. Vater, wir segnen auch die Gaben, die wir jetzt aufnehmen. Und wir bringen hier, wenn wir nach vorne kommen, wenn wir etwas haben, es kann sein, du hast nichts. Du bist frei. Gott sei Dank und Halleluja für solche Menschen. Aber es gibt Menschen, die nicht frei sind. Und du kannst heute Abend, wenn du willst, frei werden. Und nicht nur heute Abend, sondern auch all die Abende bis Samstag. Wir möchten uns lösen. Lösen, lösen und nochmals lösen. Ich sage mich los. Lass uns zusammen vielleicht sagen, bevor wir auch niederschreiben. Ich sage mich los. Alles, was nicht Gott ist. Ich sage mich los von geistlosen Menschen. Ich sage mich los, wo Satan mich verführte. Ich sage mich los von aller Bitterkeit. Heiliger Geist, füll mein Herz und zeige mir noch, was bei mir noch los ist. Wo bei mir die Schläfer schlafen, wecke sie auf und zeige mir, ich will sie rausschmeißen. und davonjagen. In Jesu Namen. Halleluja. Segen auch das Opfer, Herr Jesus. Amen. So, wir bringen das nach vorne und wenn ihr wollt, diesem Kasten können Gott abgeben. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass wir dir alles abgeben dürfen. Alles in deine Hände legen dürfen. Halleluja. Herr Jesus, du segnest. Du segnest Menschen, die sich losreißen. Vom Teufel muss man sich losreißen. Von der Sünde muss man sich losreißen. Von den Enttäuschungen und Bitterkeit muss man sich losreißen im Namen Jesu. Und wir reißen uns los. Wir wollen nichts von der Knechtschaft Ägyptens. Und wir wollen nicht in der Fremde weiterbleiben. Wir wollen im Haus Gottes sein und wir wollen Teil des Hauses Gottes sein. Vater, segne. Segne alle, die sich losreißen. Losreißen von falschen Freunden. Losreißen sich von falschen Lehren. Losreißen sich von Vermischung mit Dingen, die fragwürdig sind. Und vielleicht hat der eine oder andere irgendwo gechannelt. Irgendwo Satans Dienst in Anspruch genommen. Herr, auch diese okkulten Praktiken, wir lösen uns davon in Jesu Namen. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Wenn noch jemand kommen will, du darfst in den Kasten, zum Kasten kommen. Preis dem Herrn. Die Seele freut sich, wenn Menschen sich von Dingen lösen, die Gott nicht gefallen. Der Himmel freut sich. Es ist Freude über einen Sünder, der Buße tut. Buße ist, ich kehre um. Ich mach Schluss. Ich mach nicht mehr mit. Genug ist genug. Ich habe genug gelitten. Ich habe genug Schmerzen ertragen. Genug ist genug. In Jesu Namen. Halleluja.